Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Folge Fotografie mit Chris Marquardt, weil mit dem rede ich ja hier immer über Fotografie. Hallo Chris.
Hallo Holger, wie geht's dir?
Ganz gut, muss ich sagen. Ja, doch. Doch, eigentlich gut. Ich kann kaum klagen. Eigentlich gut. Ja, es ist ja halt immer noch irgendwie dieses Pandemiegeschehen, was mich so ein bisschen beunruhigt. Steigende Zahlen Mitte August. Ich muss wieder im Großraumbüro arbeiten demnächst. Und das sind so Sachen, wo ich denke.
Ach du Scheiße, echt?
Ja, genau. Und das sind so Sachen, wo ich denke, weil in diesem Großraumbüro sitzen halt auch Leute, die sofort anfangen zu winseln, wenn du das Fenster aufmachst. Da kriege ich einen steifen Nacken vom Durchzug. Weißt du, was halt auch
einer
wieder so
eine. Einer der größten Mythen des 21. Jahrhunderts.
Auch wieder so eine Krankheit, die nur Deutsche haben, glaube ich. So.
Ja.
Und das ist so, also darum eigentlich. Also mich macht dieses Infektionsgeschehen wahrscheinlich übernervös.
Ja.
Aber.
Ja, geht mir so ähnlich.
Aber, ja, letztlich, weiß nicht, ich habe dann lieber ein bisschen Übernervosität, die mich Worte verhaspeln lässt. Ich habe dann lieber ein bisschen mehr Übernervosität, als hinter die Arschkarte gezogen zu haben, weil ich ein bisschen unvorsichtig gewesen bin. Also es ist ja immer so ein bisschen, ja.
Und wenn man so die Spätschäden sieht, dann will man es einfach nicht haben.
Nee,
Punkt.
Genau. Ganz hässlich.
Na gut.
Das heißt, wir brauchen auch gar nicht weiter zu diskutieren über unsere Live-Events. Mal gucken, wie es Putins Tochter geht Ende des Jahres, ne?
Ich wusste gar nicht, dass der eine Tochter hat.
Ja, das ist interessant, ne? Ich auch nicht.
Taucht plötzlich so eine Tochter auf, wenn es genehm ist, taucht die Tochter auf.
Genau, für Menschenversuche nehme ich meine Tochter gerne her.
Genau.
Ja, fotografiert habe ich auch nicht groß. Wir waren an der Ostsee eine Woche, Anfang August. Und im Grunde habe ich die Kamera die ganze Zeit im Wohnwagen gelassen. Weil, Ostseestrand ist natürlich ein super Motiv, aber auch nur so lange da außer dir niemand sonst ist. Weißt du, dann so irgendwie ein Boot, was da irgendwie so im Sand liegt und so, hatte ich ja letztes Jahr gemacht, jede Menge Bilder von. Dieses Jahr war da halt alles voller Leute.
Jetzt nicht, ach so, stimmt, jetzt, das war ja alles überfüllt, ja.
Nee, so schlimm war es nicht. Nee, wir waren im Norden Rügens. Und da ist außer dieses großen Campingplatzes, der ist ziemlich groß, und so ein paar Feriendörfer, was so ein Konzept ist übrigens, was mir völlig, völlig ungeläufig war, Feriendorf. Also da stehen halt im Wald so Holzhütten, in unterschiedlichen Luxuriositätsgraden. Und die kannst du halt so mieten, so 80 Euro am Tag. Ich glaube, die eine Anlage, das waren 84 oder 86 Euro am Tag. Und da hast du dann so eine Hütte mit irgendwie einem Schlafzimmer, so einer Wohnküche. Ein eigenes Bad, also alles total klasse. Das war cool. Fand ich schon ganz interessant. Feriendorf gibt's überall an der Küste, habe ich noch nie wahrgenommen. Und jedenfalls, die verteilen sich da so über einen sehr, sehr langen Küstenstreifen. Und dadurch verläuft sich das Ganze ein bisschen. Und es gab sogar auch Strandabschnitte, da musste man dann ein bisschen klettern, so die Düne runter oder Steilküste runter, wo keine alte Sau war. Also das, voll war es nicht am Strand. Aber es ist halt trotzdem, du schießt so in die Ferne oder in die Tiefe und dann hast du im Grunde, sind so über den gesamten Raum verteilt, 30 von diesen, es ist sehr windig und der Sand fliegt rum, Windschutzen, weißt du, diese mit so Holzstecken, diese Baumwollgartenzäune irgendwie. Ja, und das, ja, also fotografisch war das irgendwie diesmal echt nix. Da waren wir, Kap Arkona waren wir, das ist so, ich glaube sogar nördlichste Zipfel Deutschlands oder so ähnlich, ne? Ich weiß es gar nicht so genau.
Nie gehört.
Ist so eine Landspitze. Das ist eine Landspitze.
Deutsche Geografie ist bei mir aber eh so ein Thema.
Landspitze im Nordosten Rügens. Da steht dann so ein Leuchtturm drauf und noch irgendwie so ein Turm von irgendwas Wissenschaftliches, wo man auch hoch kann. Aber wo ich auch gedacht habe, ich werde nicht in einem geschlossenen Treppenhaus 130 Stufen oder keine Ahnung, wie viel das ist, hochmarschieren.
Wo jeder pustet wie blöd.
Genau, wo alle anderen mit schwer atmend. Dann habe ich auch gedacht, komm, lass mal. Ein Eis gegessen, Bier getrunken.
Ist da nicht gerade eine Studie, die ist zwar im Preprint, aber irgendeine Studie, die jetzt sagt, ja, man kann den Virus auch noch nach 4,5 Metern irgendwie nachweisen.
Ja, gab es was ganz Neues aus den USA, ne? Die gesagt haben, dass in einem geschlossenen Raum mit 2 Meter Abstand zu sitzen, ist nicht ausreichend, weil selbst in einem geschlossenen, sie haben gesagt, unbelüfteten Raum, die Viren innerhalb von 5 Minuten den kompletten Raum besiedeln.
Also du hast quasi eine homogene Aerosolwolke.
Genau. nach 5 Minuten. Was schon ziemlich krass ist, finde ich. Also,
okay. Lass uns über Fotografie reden.
Ja, lass uns über Virenfotografie. Kleine. Hier, hör mal, war ich so ein Zettel im Briefkasten, hier, ein Paket angekommen.
Ja.
Geht zu Nachbarn, und zwar vor genau 17 Minuten war ich bei der Nachbarin.
Mhm.
Das Pixel Later ist angekommen.
Ja, meine auch.
Ich hab's noch nicht ausgepackt. Ich dachte nur so, ach guck, das muss ich Chris erzählen. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was das ist.
Also Pixel Later ist von Hamish Gill, von einem Briten, der das ursprünglich als Kickstarter, also hat er einen Kickstarter losgetreten, dann ist es im Prinzip ein Digitalisierrahmen.
Das heißt, genau das war's.
Ein Rahmen, in den du Negative einspannst oder auch Dias einspannst, und zwar in allen Größen, also 4x5 Zoll bis runter zum Kleinbild. Da gibt's also so Einsätze, die das quasi dann entsprechend hin so Blenden, die man drauf macht, die dann die entsprechende Größe nur durchlassen. Dann ist hinten ein Diffusor. Du kannst das dann irgendwie gegens Fenster halten oder auf ein weißes iPad-Display tun oder sonst wie eine LED-Backlight oder sonst was drunter machen. Hast dann eine schöne Diffusion und kannst dann zum Beispiel entweder von Hand oder mit einem Kopierrahmen so quasi die Sachen abfotografieren. Dafür
das ist war das und da, genau das dann auch modular, so dass man es sehr schön einfach stecken kann, so ein bisschen wie wie früher in der Grundschule so mengenleere Dinger, weißt du, wo du dann so alle Dreiecke reinstecken musstest und
genau,
sowas alles.
Genau. Genau, oder dieses Kinderkästchen, wo die Dreiecke, die Vierecke in die Kreise rein müssen.
wo er bei Idiocracy alles richtig macht und der andere ihn nicht abgucken lassen will.
Richtig. Ja. Das Interessante, das war wieder so eines der Kickstarter-Projekte, wo ich unglaublich gern für bezahlt habe, weil ich habe einfach über zwei Jahre regelmäßig Unterhaltung bekommen.
Das hat so lange gedauert, ist doch einfach nur ein Plastikteil.
Naja, diese Updates waren wieder eine Bilderbucherklärung für Produktion und wie man es falsch machen kann.
Also ich lese das ja immer nicht, weil ich denke,
ich habe das verfolgt, weil ich den Hamish so auch schon mal persönlich zumindest fernmündlich persönlich kennengelernt habe. Und deshalb habe ich das ein bisschen verfolgt, und der hat angefangen mit, ich baue das mit einem Lasercutter.
Ja.
Ich mache die Teile, ich nehme das Kickstarter-Geld und investiere das in einen Lasercutter und mache hier eine Produktion, eine Kleinproduktion. Hat sich dann einen Production Consultant genommen, der gesagt hat, nix da, das muss mit einem Plastikspritzgussverfahren gemacht werden. Dann kannst du die Teile quasi für Umme produzieren oder für ganz wenig Kohle.
Grenzkostenminimierung, genau.
Genau, kannst dann quasi die Menge hochschrauben, kannst das Ding dann in jeden Fotoladen platzieren, und es ist einfach wesentlich lukrativer und auch einfacher in der Herstellung. Und du hast nichts am Hut mit der Herstellung.
Ja.
Und diese Geschichte ging also wirklich jetzt vom Design, weil der hat es natürlich komplett umdesignen müssen, bis hin zu der Produktion, weil für so einen Spritzguss musst du ja so eine Matrize bauen, die ist aus Metall. Dann hast du also so einen Matrizenbauer, der das quasi macht, und dann kam das zurück, und dann hat er einen Spritzgusshersteller gesucht und hat dann tatsächlich Paterson gefunden. Die sind im Analogbereich in UK ganz groß. Also wer selber entwickelt, kennt die Paterson-Dose zum Beispiel. Und die hat er dann mit an Bord geholt.
Ja.
Dann ging das also hin und her zwischen, die Form war nicht exakt genug, dann war die Form zu weit, dann war sie wieder zu eng, dann wurde sie, also du musst dann so eine Form quasi negativ bauen, und das ist nicht einfach so, mach mal, sondern da hat dann, wenn es zu labbrig war, musste der da quasi wieder ein Teil dran schweißen und das nochmal neu machen, und das war also immer so riesenlang, und der hat auch keine Zeit gehabt, weil er viel anderes, und das ging wirklich so ewig hin und her, und hier noch eine Komplikation, und da kamen die Teile, da kam die Verpackung nicht an und dies und jenes, und ich finde das immer total spannend, was für Komplikationen es bei der Herstellung eines so simplen Produktes geben kann.
Ja.
Jetzt ist er auf jeden Fall da. Pixel-Later. Pixel Later.
Link in den Shownotes. Es gibt sogar eine Webseite dazu. Ja. Aber das ist so klassisch. Ich sehe irgendwas, so meistens abends irgendwie, so auf dem Balkon, schon 3 Flaschen Riesling im Kopf, und denke mir, oh, das ist cool, da mache ich mit, so Pfand. Und dann vergesse ich das irgendwie. Und wenn das je länger das dauert, desto mehr vergesse ich's. Und auf einmal ist das Ding da. Ich bin mal gespannt, was in den nächsten Jahren noch alles bei mir ankommt. Weil ich dann auch oft die Updates abbestelle und denke so, nee, ich habe euch meine Adresse gesagt, jetzt schick mir den Scheiß einfach.
Das ist ja jetzt auch mal ein Produkt, da reden wir, glaube ich, von 30 Schlappen. Also es ist ja, jetzt kein, glaube, ja. Also das ist so ein Ding, das kann man mal machen. Und vor allem, ich sag ja, ich ziehe da relativ viel schöne Unterhaltung raus aus diesen Sachen.
Ja. Und ich habe noch was. Ich habe mir eine Action-Cam gekauft.
Oh Gott.
Und zwar,
was für Action hast du denn vor?
Ich werde mit einem Freund zusammen, das ist jetzt irgendwie alles, also das ist so ein Hirngespinst von uns, ich werde mit einem Freund zusammen eine Podcast-Firma gründen, als wäre ich nicht schon selbst eine, aber der hatte so eine Idee und ich habe gesagt, ah ja, das machen wir mal, nehmen jeder ein bisschen Geld in die Hand und gründen halt eine Firma, so, ne, so labelmäßig. Weil wir ein sehr gutes erstes Produkt zu haben glauben. Also eine sehr gute, also wir werden eine Serie starten, eine Serie produzieren. Also es ist eine Serie. Idealerweise wird es eine endlose Reihe, aber hängt halt vom Geld ab, weil also moderieren werde ich das und noch jemand anders und dieser noch jemand anders, der kostet Geld.
Ja.
Nicht viel, aber der kostet was Geld und das finden wir auch richtig, ihn dafür zu bezahlen. Ich sag noch nicht, worum es geht, weil ne, erst Ei, dann Gag. Und ja, dann wollen wir das halt so richtig auf ordentliche Füße stellen, weißt du, mit einer richtigen Buchhaltung und einer richtigen, eine andere Rechtsform, also eine haftungsbeschränkte UG für den Fall, dass wir da mal irgendwie verklagt werden oder so, dass dann keiner Durchgriff auf unsere Privatvermögen hat, sonst ist die Rente weg, weißt du, so.
Ja.
Da wollen wir unter anderem, wollen wir das auf YouTube auch verbreiten.
Du willst Video machen?
Jein. Wir haben jetzt so ein paar Testaufnahmen gemacht.
Ich weiß,
Gesprächssituation am Tisch. Ich habe gesagt, okay, ich lasse es mal drauf ankommen. Test gemacht und hier und da auch so richtig mit drei Kameras aufgenommen und unterschnitten und hin und her geschnitten. Ne? So eine totale zwei Talking Heads. Und ich habe eine Minute gesehen und gesagt, nee, mach ich nicht mit. Geht nicht, kann ich nicht, will ich nicht. Sehe ich nicht ein. Naja, und dann haben wir uns überlegt, dann machen wir halt so, weil du willst ja nicht nur ein Standbild haben, dann machen wir halt so Landschaftsaufnahmen, weißt du? So hier, boah, mit dem Fahrrad durch den Wald, mit dem Auto, mit dem Auto, weißt du, so ein Scheiß. Und dann habe ich mir eine Ape-Man 4K.
Eine was?
Ape-Man 4K Action Cam.
Ape-Man wie Affenmann?
Genau, wie Affenmann. Ich fand den Namen so lustig. Außerdem gab es die für einen 50er beim Kistenschieber.
Ah, das ist so ein GoPro-Knockoff quasi.
Genau, GoPro-Knockoff. Okay. So, ja. Ich gedacht so, cool, dann kann ich ja direkt schon mal ordentlich Footage produzieren, also ordentlich Stockmaterial produzieren, wenn wir nach Rügen fahren. Hinfahrt, strömender Regen. Ich so, machst du das auf der Rückfahrt, vielleicht hast du mehr Glück. Rückfahrt, Kamera eingebaut, hab mir auch extra so ein Saugnapfstativ für in die Scheibe und so. Ne? Und normalerweise, das predigen wir hier ja seit wahrscheinlich der ersten Sendung oder einer der ersten Sendungen, wenn du so ein bisschen Dreck auf der Linse hast oder so ein bisschen Dreck, ne, das sieht die Kamera gar nicht, weil die fokussiert ja da durch.
Bei dem starken Fischei, was du da drauf hast, hast du die Dinger, die batzen aber sowas von deutlich.
Warum hast du mir das nicht vorher gesagt?
Oh, das habe ich dir mindestens 20 Mal gesagt. So hörst du mir zu, Holger.
Und der Freund von mir, mit dem ich die Firma mache, der ist auch Fotograf, so semi-professionell, ja. Also der fotografiert total viel. Und ich so, naja, dann habe ich gedacht, nur ist ja, wenn er zu dicht vor der Linse ist, da sieht man das ja nicht. Und er auch
ja,
so,
vor allem hast du es innen an die Scheibe gemacht, das heißt, du hast den ganzen Dreck auf der Scheibe natürlich auch noch mit, ja.
Ich habe den Dreck auf der Scheibe mit.
Ja.
Also der hat einfach mal, das ist irgendwie gefühlt, ist es durchgehend scharf, ja. Aber auch der Dreck auf der Scheibe ist durchgehend scharf. Jetzt habe ich irgendwie eine komplette, was weiß ich, wie große Speichergarte vollgemüllt und man kann das nicht verwenden. Aber ich
Videoproduktion ist nicht einfach.
Nee, habe ich auch gemerkt, ja. Vielleicht hätte ich
in gut, aber ihr könntet euch einfach mal irgendwie so ein Abo bei irgendeinem Stock-Ding rauslassen und euch einfach schönes Stock-Footage kaufen.
Ist das teuer? Ich weiß gar nicht, stimmt eigentlich, ne?
Ich weiß nicht, 20 im Monat oder so, keine Ahnung.
Ach so, man
wenn ihr Geld in die Hand nehmt, dann.
Ja, aber wir haben jetzt halt nicht endlos Geld, ne? Also so ist das nicht. Also ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie jetzt hier 20.000 Euro investieren könnten, um die Firma zu machen.
Aber so 100, 200 im Jahr, das müsste
schon hinkommen. Ja, das geht, das kriegen wir hin, ja. Nee, die Idee ist halt auch damit dann wirklich, das dann auch wirklich per Crowdfunding, also hier nachgelagert, ne, so Patreon, Steady und so, damit Geld zu verdienen und vor allen Dingen das so weit zu finanzieren, dass wir weiter produzieren können. Darum geht es uns dann Ich sag mal so im ersten Jahr oder im ersten halben Jahr. Und dann mal
gucken. Du trittst an diese Bahner ran, die so Bahnfahrten, 5 Stunden Bahnfahrt quer durch die Schweiz irgendwie auf YouTube stellen, so vorne aus dem Führerhaus raus.
Genau, sowas.
Und einigst dich mit denen, dass du deren Footage verwenden darfst und dann dafür irgendwie einen Shoutout in den Abspann packst oder so.
Aber wieder was gelernt, Fisheye ist nicht gut für.
Naja, es gibt verschiedene Brennweitenbereiche. Da ganz reingezoomt haben wir Tele, dann haben wir irgendwann Normal, dann haben wir nach Normal kommt irgendwann so der Weitwinkel und dann kommt irgendwann der Superweitwinkel und dann kommt das Fischei. Und je weiter du Richtung Weitwinkel bzw. Fischei gehst, desto größer wird deine Schärfenwurst.
Ja. Ja, ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, es ist sehr weitwinklig. Ja. Und was ich auch sehr lustig finde, ist diese optische Bildstabilisierung, wo das Bild dann auf so eine ganz bizarre Weise hinterherläuft. Ja. So wie wenn du besoffen bist und den Kopf schnell drehst, weißt du?
Ja.
Dann kommt ja auch der Raum so ein Stück später erst hinterher. Und das ist auch so ein bisschen, fand ich auch ganz cool.
Ja, aber gut zu wissen. Ja. So Bildstabilisierung kann gut aussehen, muss aber nicht immer.
Nee, muss nicht. Naja, jedenfalls hatten wir gedacht, das wäre ein cooles Hintergrundbild, weil es dann ganz einfach dir irgendwie so meditativ irgendwie eine Fahrt über die Landstraße angucken und dabei einen Podcast
machen. Ja, und das in Zeitlupe, dann hast du was ganz cooles, ruhiges irgendwie. Was
in
auch
Zeitlupe, das ist eine geile Idee. Stört. Ja, soweit dafür, die Neuigkeiten aus meinem Leben. Ne? Ich finde das spannend. Es ist immer wenn ich was Neues habe, scheitere ich erstmal. Ist dir das auch schon mal aufgefallen?
Nein, so darfst du es nicht sehen.
Ich mache Erfahrung.
Du lernst.
Ich lerne, genau.
Du lernst. Mit neuen Dingen lernt man. Lass uns mal kurz ein paar Newsmeldungen hier angucken. Ja. Da sind gerade so ein paar Sachen durchgedingst. Also wir nehmen das im August auf.
Genau. Und weil ich mal wieder vergessen habe, eine Sendung zu veröffentlichen, was du schon quittiert hast.
Wird es wahrscheinlich im September
erscheinen, ja. Genau.
Ist aber nicht so wild, ist trotzdem irgendwie spannend. Und zwar gibt es den Fotopionier Kodak und die sind gerade in einem ziemlichen Wandel. Mhm. Sind sie eh schon länger, die haben ja irgendwann ihre Filmsparte abgestoßen, die mit dann von Kodak Alaris aufgekauft wurde sozusagen. Das ist die Rentenkasse von Kodak, die das weiter betrieben hat. Mittlerweile ist das aber auch schon wieder irgendwie im Wandel und wo das hingeht, weiß ich nicht. Aber was jetzt auch interessant war, vor kurzem wurde Kodak ein Geldtopf aufgemacht. Mhm. Und zwar die US-Regierung hat eine 750 Milliarden US-Dollar für Kodak freigemacht, also 760.000 Dollar ungefähr, Millionen Dollar ungefähr, und zwar, damit die Grundstoffe für Medikamente herstellen. Also Kodak ist ja einfach aus der Filmsparte raus ein großes Chemieunternehmen.
Ja.
Die haben die entsprechenden Anlagen und die können das natürlich auch nutzen, um irgendwelche pharmazeutischen Dinge zu machen. Da geht es wohl um Grundstoffe für Medikamente, die traditionell eigentlich nur noch in China und Indien gefertigt werden.
Also alle Medikamente.
Ja. Alle im Prinzip. Und
außer das Säbchen, das der Apotheker selber mischt.
Und da soll quasi irgendwie ein Teil wieder nach USA zurückkommen. Und das ist einfach relativ naheliegend, dass eine Firma, die die Anlagen hat, die dann für was anderes nutzt. Das ist zum Beispiel bei Fuji auch schon länger so. Die sind, glaube ich, auch schon irgendwie länger im Kosmetikbereich unterwegs.
Wobei ich gerade lese, dass die Regierung den Kredit erstmal auf Eis gelegt hat.
Dazu komme ich. Weil es gibt so ein paar pikante Details drumherum. Nämlich während der Gespräche mit der US-Regierung, die im Mai stattgefunden haben dazu, während dieser Gespräche noch sind wohl relativ große Aktienoptionspakete an den Vorstand und an den CEO von Kodak gegangen.
Ja, aber das ist ein bedauerlicher Zufall. Also die
außer der Reihe. Ja. Das ist das eine. Das andere aber, dass das Handelsvolumen der Kodak-Aktie schon 1 bis 2 Tage vor dieser Ankündigung dramatisch nach oben gegangen ist.
Das heißt, die Freunde von Donald Trump sind versorgt worden.
Ja, man weiß es nicht genau. Es gab wohl auch eine Newsmeldung in Rochester, also da, wo Kodak beheimatet ist, wohl schon einen Tag vorher. Es kann also irgendwie, man weiß nicht genau. Also, aber trotzdem hat jetzt die SEC, also die amerikanische Börsenaufsicht, jetzt eine Untersuchung gestartet und das Geld ist jetzt erstmal eingefroren.
Ja.
Tja.
Und die Aktie ist wieder in den Keller gegangen. Das heißt, wenn man ein bisschen zocken will, kann man sich jetzt Kodak kaufen. Ne? Also während wir reden, hat sich wenn das hier gesendet wird, dann wissen wir wahrscheinlich sogar schon wieder mehr. Das heißt, im Moment könnten wir hier
das Ding hochsenden. Hochsenden nennt man das so?
Weiß ich nicht. Ich hab's einfach mal erzählt. Kauft Kodak.
Ja. Gut, das war die eine Meldung, die ich interessant fand. Die andere ist, kennst du Unsplash?
Nein.
Unsplash.com ist eine Website, die dir für Umme Stockfotos zur Verfügung stellen.
Oh, wie nett.
Also es ist eine Community, wo quasi Fotografierende ihre Bilder hochladen können und dann sagen können, ich gebe die Rechte an diesen Fotos auf.
Okay, cool.
Ich stelle die jetzt in die Public Domain.
Ah, cool.
Und Unsplash hat damit über die, weiß nicht, wie lange es die gibt, aber ich kenne die schon seit, weiß nicht, 10 Jahren oder so, haben damit eine relativ große Sammlung an Bildern erzeugt und mittlerweile und eine API und damit sind total viele Sachen integriert. Also wenn du heute irgendwie einen Webbaukasten hast und dann da irgendwelche Bilder integrieren mit seiner Webseite, kannst du quasi direkt Unsplash anzapfen.
Ah, schön.
Gibt noch ein paar andere in die Richtung, aber Unsplash ist da, glaube ich, mit das bekannteste. Und das ist erstmal nett. Ich habe da selber mal 3-4 Bilder hochgepackt, einfach aus gutem Willen und kriegst dann auch immer so Statistiken. So, dein Bild wurde 10.000 Mal runtergeladen. Kriegst dann nichts für deine Bilder. Ne? Das ist dann ein Geschenk an die Community und da gibt's auch sicher Leute, die irgendwie Geschäfte mitmachen, aber ist mir in dem Fall wurscht. Und Unsplash hat jetzt gerade ein Paket mit 2 Millionen Bilder zur Verfügung gestellt. 2 Millionen Fotos.
Ja.
Wo ich erstmal dachte, Moment, kannst du auch eh runterladen. Ne? Warum müssen die das jetzt nochmal separat zur Verfügung stellen? Nein, sie tun das für die Wissenschaft und für Machine Learning und für die Forschung. Also, sie haben da ein Paket geschnürt und es ist das größte Dataset mit hochauflösenden Bildern und den entsprechenden Metadaten. Mhm. Wenn du heute eine AI trainieren möchtest auf, was weiß ich, auf Bilderkennung, auf alles Mögliche. Was ist ein schönes Bild zum Beispiel? Da gibt's ja diese Bewertungsalgorithmen und so weiter, die auf Machine Learning basieren. Dann brauchst du ein Dataset. Und dieses Dataset braucht Metadaten. Also es funktioniert im Prinzip so, du hast da 2 AIs, die gegeneinander kämpfen.
Ja.
Die eine sagt, oh, guck, Hund. Und die andere sagt, Katze. Oder sagt, super, gut gemacht, hier hast ein Leckerli, ist ein Hund, hast richtig gemacht. Das heißt, dieses Reinforced Learning oder sind diese GANs, diese GANs, diese General Adversarial Networks, sind quasi immer 2 Netzwerke, die eins versucht, irgendwie was rauszukriegen und das andere sagt ihm dann, das war falsch oder das war richtig. Mhm. Und das zweite hat immer die Aufgabe, möglichst den Fehler zu finden, damit das erste was draus lernen kann. Jetzt muss das zweite aber Informationen haben. Das heißt, das zweite braucht diese Informationen in den Metadaten. Was ist auf dem Bild? Keywords. Mhm. Egal was für Metadaten, die sind wichtig. Und das ist dieses Dataset von Unsplash hat nicht nur die Bilder, und zwar hochauflösend, was schon mal anders ist als viele andere bekannte Datasets, weil die sind oft deutlich weniger aufgelöst. Und dann haben die Metadaten, und zwar die Titel natürlich, die Schlüsselwörter für diese Bilder, und zwar manuell eingefügte und maschinell erstellte, so Werte wie Image Popularity oder die Suchanfragen, die dieses Bild gefunden haben. Auch das ist ja ein Metadatum, was möglicherweise unglaublich interessant ist. Und die ganzen EXIF-Daten, welcher Kamerahersteller steckt dahinter, welches Kameramodell, was für Objektive, was für Brennweite und so weiter.
Und damit verdienen die dann ihr Geld in dem Moment, vermute ich mal.
Nein.
Die haben das einfach verschenkt.
Sie haben 2 Versionen von diesem Dataset jetzt online. Eine Lite-Version mit 25.000 Bildern und 25.000 Schlüsselwörtern und ich glaube 1 Million Suchanfragen. Die kannst du kommerziell und nicht kommerziell einfach so verwenden. Kannst du jetzt runterladen, wenn du möchtest. Und dann haben sie das Full-Dataset. Da reden wir also von über 2 Millionen Bildern, über 5 Millionen Keywords, über 250 Millionen Suchanfragen darauf. Die darfst du nur nicht kommerziell verwenden und musst das Ganze begründen. Das heißt, kannst du sagen, hier, ich bin Forschungseinrichtung so und so und ich brauche diese Bilder. Ja. Nice. Wie Unsplash Geld macht,
hat noch keiner rausgefunden.
Ich vermute über den API-Access zum Beispiel.
Ja.
Aber ich rate jetzt nur, ich glaube, das lassen die sich bezahlen.
Ja, also müssen ja irgendwie. Also weil aus der Community wird ja wahrscheinlich überhaupt kein Geld fließen dann, ne?
Wahrscheinlich nicht. Aber solltest du zufälligerweise, irgendwie müssen sie sich bezahlen.
Ja.
Das kostet ja viel Geld, sowas. Aber solltest du jetzt zufälligerweise gerade ein neuronales Netz trainieren wollen auf Bilder, dann kannst du jetzt bei Unsplash mal anklopfen.
Oh, cool.
Das ist, ich schicke dir mal den Link rüber, den kannst du dann einfach mal in die Show Notes packen. Mhm. Was war noch Interessantes?
Oh Gott.
Es ist eine schöne Sache. Wenn wir uns die Kameralandschaft anschauen, die aktuelle, dann geht ja alles Richtung Spiegel los. Mhm. Ja, der Spiegel ist überflüssig, das Prisma, wodurch man guckt, ist überflüssig. Wir können den Platz sparen, wir machen kleinere Kameras, wir machen nur noch den Blick durch den Sensor auf das Bild beim Fotografieren. Wenn da nicht ein kleines gallisches Dorf wäre, was sagt, nö, machen wir nicht mit. Und die heißen Pentax. Pentax hatte jetzt gerade Präsentationen online, virtuell natürlich, zu ihrer Philosophie und ein bisschen über zukünftige Produkte. Das war, kannst du auf YouTube anschauen, auch da packen wir mal die Links in die Shownotes. Und das sind so zwei Videos, Teil 1 und Teil 2. Sehr japanisch, also ich finde es total schön anzuschauen, wie die Japaner so miteinander umgehen, mit den Verbeugungen, mit den Mannerisms, finde ich klasse, mag ich total. Und die sagen, spiegellos machen wir nicht mit. Die haben sich das jetzt ihre... Das
ist aber mutig, ne?
Und sie halten den Spiegel und das Pentaprisma, also dieses Teil oben in die Spiegelreflexkamera, also sag mal so, du hast normalerweise zwei Komponenten bei so einer Spiegelreflexkamera, das ist die essentiell sind, das eine ist der Spiegelkasten, da wo das Bild quasi umgelenkt wird vorm Sensor nach oben und dann oben dieses Pentaprisma, was das Bild wieder umdreht, so dass du auch das optische Bild dann sehen kannst. Und Pentax, der Name kommt schon vom Pentaprisma, da leitet sich das ab. Halten halt genau das jetzt hoch. Und sagen, wir sind die Besten, wir können das und wir können das besser als alle anderen. Und ich vermute mal unter der Hand wahrscheinlich, wir können eh nicht mit den großen Spiegellosen auf diesem Terrain in den Wettbewerb treten. Und deshalb sagen sie, für uns ist der optische Sucher die Zukunft. Da bleiben wir, das machen wir. Das übersetzt sich für mich so ein bisschen in, sie haben eine Nische und sie fühlen sich gut und die wollen sie jetzt eben noch bewusster belegen. Also optischer Viewfinder.
Aber ich hab das. Kann das funktionieren? Oder kegeln die sich damit dann langfristig selbst raus?
Ich kann's dir nicht sagen. Also für mich wirkt es auf jeden Fall unglaublich sympathisch, weil sie schwimmen absolut, damit einfach deutlich gegen den Strom. Ich persönlich bin erklärter Fan des optischen Viewfinders.
Warum?
Also ich werde, weil es unmittelbarer ist. Du hast mittlerweile zwar 120 Frames pro Sekunde in diesen optischen Viewfindern und unglaubliche Auflösungen, aber ich habt ihr ja dann immer wieder auf irgendwelchen Veranstaltungen in der Hand die Dinger und Moni hat ja jetzt so eine Z6 von Nikon und ich spiele also mit dem Zeug auch und das ist ganz toll, wenn man so what you see is what you get hat. Das ist auch total hilfreich, dass für mich ist es aber irgendwie so ein Ding aus, eine Mischung aus, ich muss mehr Skill an den Tag legen, ich muss mein Können oder ich kann mein Können da einsetzen, weil wenn du den Live-Preview nicht hast, dann musst du eben andere Sachen tun, damit das Bild trotzdem gut rauskommt. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist, es fühlt sich einfach nochmal ein Ticken unmittelbarer an. Und diese direkte Verbindung zu deinem Subjekt, ja, 120 Frames pro Sekunde, du hast wahrscheinlich nur ein paar Millisekunden Delay, aber...
Ja, aber es ist toll. Das ist so ein bisschen wie... wie SUV fahren. du fährst zwar Auto und es funktioniert auch alles so wie überall sonst auch, aber in so einem Ding, also spätestens so ab Größe BMW X3, eigentlich auch schon X1, bist du so ein bisschen stärker abgeschirmt von der Außenwelt. Ja. Disconnected, genau. Obwohl das eigentlich gar nicht, das faktisch vielleicht gar nicht so ist, weil die Assistenzsysteme, die helfen, die machen sogar, dass du schneller bremst und diesen ganzen Schnickschnack. Aber trotzdem fühlst du dich irgendwie anders als in einem alten Golf beispielsweise. Jetzt mal vom Komfort ganz abgesehen. Ich verstehe schon, was du meinst, ja.
Und das ist, da ist so ein, ich bin ja dann doch ein sehr rationeller Mensch, aber trotzdem, da ist so ein bisschen was auf dieser Feel-Ebene, weißt du, auf dieser Gefühlsebene, die ich gar nicht unbedingt in Worte fassen kann. Und da spielen wahrscheinlich auch noch ganz andere Faktoren rein, da spielt auch noch Nostalgie mit und was weiß ich alles, will ich überhaupt nicht wegdiskutieren, aber es ist so, dass ich mich mit den optischen Suchern immer noch ein Stück wohler fühle. Und das, glaube ich, hat dann auch eine Auswirkung darauf, wie ich fotografiere, wie es aussieht, was rauskommt und wie sich es anfühlt. Und es geht ja letztendlich bei Fotografie in der Art, wie ich sie mache, darum, dass hinterher auch ein Gefühl entsteht. Nicht nur, dass die Leute sagen, boah, ist das scharf und boah, sind die Farben toll, sondern dass sich das jemand anschaut und dann auch im Bauch was fühlt und nicht nur im Kopf.
Ja. Ne?
Das ist für mich so. Und deshalb finde ich das total sympathisch. Ich habe jetzt aber keine Pentax-Kamera. Ich habe natürlich meine Spiegelreflex noch, meine Canons habe ich. Aber und die Pentax, die K1 hatte ich ja mal in der Hand. Und das war so ein bisschen, ja, ist mir fast schon ein bisschen wieder zu technisch. Aber trotzdem, ich mag es einfach. Ich find's klasse. Ob das denen jetzt irgendwie die Zukunft sichert? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber trotzdem fand ich's bemerkenswert. Bemerkenswert im Sinne des Wortes.
Mal gucken, wie lange es hält. Also ob sie es wirklich durchhalten, weil im Zweifelsfall sind die dann in 5 Jahren die einzigen, die noch sowas anbieten.
Ja gut, Marketing, es kann natürlich auch einfach nur Marketing-Bla gewesen sein und in Wahrheit haben die im Labor ihre Spiegellosen schon lange fertig und warten einfach nur noch auf was weiß ich, einen kleinen Durchbruch oder so. Kann auch sein. Mhm. Und im Moment kommst du ja auch nicht gegen an. Also jetzt gerade, Canon R5, nächstes Thema, kurz, und zwar eher so aus der Kuriositäten-Ecke. Die wurde jetzt angekündigt, offiziell. Die Canon R5 ist der spiegellos Bolide momentan. Mhm. Vollformat, natürlich. 45 Megapixel. Wir kommen gleich darauf, warum die 45 Megapixel hat.
Ja.
Für Canon ein First, den IBIS, den In-Body Image Stabilization, also sprich ein Wackelsensor, der die Stabilisierung in den Sensor verlegt, zusammen mit den Bildstabilisatoren in den Canon-Objektiven, wenn die zusammenarbeiten, reden sie von 8 Blendenstufen Verbesserung.
8?
Maximal. 8. Also du kannst quasi Sekunde aus der Hand, ist dann wohl kein Problem mehr bei vielen Objektiven.
Boah.
Ja, braucht man es? Ja, ich weiß
ich
nicht.
Ich finde es geil. Also alleine, also wie gesagt, ich bin ja Blitzverächter. Ich finde es geil. Nachts in der Stadt rumlaufen und aus der Hand, das ist doch der Hammer.
Also ich fand's toll. Letztes Jahr, Moni und ich waren an der Ostsee und wir haben am Strand fotografiert. Moni hatte ihre Z6 dabei. Damals hatte sie die noch recht neu und dann wollten wir so ein Bild machen von ja so einem kleinen Pier und die Wellen, die Brandung, die so rankommt und die dann verschwimmen lassen. Das würdest du auf dem Stativ machen, dann würdest du eine halbe Sekunde belichten, weiß, mit vielleicht noch einem ND-Filter. Was haben wir gemacht oder was hat Moni gemacht? Sie hat die Blende zugemacht bis zum geht nicht mehr und hat dann die ISO runtergeschraubt und hat dann eine halbe Sekunde aus der Hand belichtet. So, weiter. Wi-Fi, Bluetooth natürlich. Macht spiegellos, glaube ich, 20 Frames pro Sekunde. Auch das ist bei digitalem Auslösen heute kein Problem mehr. Mhm. Jetzt kommen wir aber zu den interessanten Sachen. Und dafür wird sie gerade gefeiert. Und zwar macht sie 120 Frames pro Sekunde bei 4K-Video. Und das 4K-Thema bei Canon war immer etwas problematisch, vor allem, wenn man sich mal die 5D Mark IV anguckt, das ist ja meine Hauptkamera, weil die kann zwar 4K, aber dazu croppt sie Faktor 1,1 zu 1,7, ich weiß nicht, auf jeden Fall ein Riesen-Crop, die nimmt also nur einen Teil vom Sensor, nicht den ganzen Sensor und das ist doof. Was die R5 macht, ist, sie nimmt den gesamten Sensor her. Also die haben da wohl auf Prozessorseite einen ordentlichen Schritt vorwärts gemacht. Und damit kriegen sie das hin. Aber sie kriegen auch 8K-Video hin. 8K ist viermal so viel Daten wie 4K. Was viermal so viel Daten ist wie 1080p. Das ist mehr als Kino. Die guten Kinoprojektoren haben das 4K DCI. Das ist 4K Auflösung, also 4K auf der langen Seite, 4000 Pixel plus minus. 8K Raw Video ist Raw Video. Moment, das kommt noch dazu. Die kann auch 8K Raw Video. Das ist so wie bei Fotos, der Unterschied zwischen JPEG und Raw. Du hast im Raw einfach mehr Daten. Du kannst da hinterher noch viel mitmachen.
Die muss sich doch, wie verarbeitet die diese Datenmengen?
Sie verarbeitet die wahrscheinlich, weil sie mittlerweile eben einen riesen Fortschritt bei ihren Prozessoren gemacht haben. Ah. Weil da muss ja dann wirklich eine enorme Datenmenge pro Zeiteinheit durchgeschleust werden. Dazu hat sie dann so CF-Express-Slot, glaube ich. Also auf jeden Fall irgendwie so ein Slot für ein Kartenmaterial, was dann auch entsprechende Datenmengen kann. Sie schickt das auch über den HDMI-Ausgang raus. Das kannst du also mit so einem externen Rekorder aufnehmen und macht auch bei den kleineren Auflösungen so ein, ich weiß gar nicht, wie es heißt, so ein Overshooting. Das heißt, sie wenn du 4K-Video rauslässt, dann kannst du einen Modus einstellen, wo quasi 8K aufgenommen wird und das wird dann runtergerechnet auf 4K, was dazu führt, dass der Schärfeeindruck einfach deutlich höher wird. Also das ist so, wie wenn du was Großes, was weiß ich, ein 4x5 Zoll negativ scannst und das dann auf kleiner runter verkleinerst, dann hast du einfach deutlich mehr Details.
Ja.
Soweit, so gut.
Über wie viel reden wir hier eigentlich?
Paar 4.400 Euro.
Okay.
Das ist, glaube ich, der letzte Preis. 4.380 habe ich jetzt gelesen. Jetzt ist das natürlich so eine unglaubliche Datenmenge, dass da auch unglaubliche Rechenpower nötig ist und unglaubliche Rechenpower erzeugt Temperatur.
Stimmt. Und außerdem brauchst du unglaubliche Speicherkarten hinten drin.
Genau, da reden wir auch von Datenraten jenseits von Gut und Böse. Also da fallen für ein paar Minuten Video irgendwie Gigabytes an. Hm. Wenn du da mit RAW und so. Aber egal, ne? Wer das braucht, kann das jetzt haben. Aber das Temperaturproblem ist tatsächlich da, weil diese Kamera hat jetzt irgendwie keinen Lüfter drin. Und deshalb kommt quasi die Überhitzung mit Ansage. Ja. Canon hat gleich relativ schnell gesagt, ja, diese Kamera wird 8K-Video RAW nicht 2 Stunden am Stück filmen können. Das geht einfach nicht. Sondern du hast da eine Begrenzung auf x Minuten, kann man gucken, gibt es Tabellen dazu. Und danach muss die Kamera für so und so viele Minuten abgeschaltet werden. Um wieder abzukühlen. Das Ganze basierend auf Raumtemperatur von 23 Grad. Also kannst du jetzt gerade, wenn wir aufnehmen, ich habe hier über 30 Grad in meinem Studio, kannst du dir ungefähr vorstellen, wie die Zeit dann nochmal weiter runtergeht?
Wie lange kannst du aufnehmen? Wie viel war das?
Ich habe die Zeit jetzt nicht, aber wir reden da bei den Extremwerten, glaube ich, von 10 Minuten am Stück oder 20 Minuten am Stück und dann musst du irgendwie 10 Minuten abkühlen lassen. Ich würde jetzt mal behaupten, dass eine Produktion, die damit, also 4.400 Euro, die damit arbeiten möchte, die hat halt dann 4 von diesen Kameras und 3 sind am Abkühlen. Ja. Man wird halt getauscht. Das könnte ich mir bei den Summen, die für solche Produktionen teilweise aufgerufen werden.
Du redest jetzt von Filmproduktion? Vorstellen.
Filmproduktion, ja. Sowas, ja. Wenn ich zu Hause hier mein Webvideo aufnehme, meine virtuelle Lehrveranstaltung mache, ist das kein Thema, weil da brauche ich weder 8K noch 4K. Und es gibt auch so einen unruntergesampelten Modus von 4K, wo du auch quasi permanent mitarbeiten kannst, ohne Pause. Aber die höheren Modi, wo einfach mehr Rechenleistung gefordert wird, die haben diese Abkühlung. Und das war schon klassischerweise, neue Kamera kommt raus, dann kriegen die ganzen Influencer, YouTuber kriegen die mal einen Monat vorher und dürfen schon mal irgendwie ein Werbefilmchen machen und dann am so und so vielten dürfen sie es releasen. Und fast alle haben halt gesagt, naja, das Ding hört halt irgendwann auf zu filmen, weil zu heiß.
Ja.
Und das war so ein bisschen ein R5 Overheating Gate. Zumindest haben es manche dazu hochstilisiert. Was dann kam, war ein Gerücht, Canon würde die Auslieferung verzögern wegen der Überhitzung. So, back to the drawing board. Hat Canon natürlich sofort widersprochen, sagte, stimmt überhaupt nicht, natürlich liefern wir, gehen Sie weiter, gibt's nichts zu sehen. was ich auch glaube, weil du kannst nicht eine Kamera, wenn sie schon angekündigt und vor der Auslieferung steht, noch schnell umdesignen. So, okay. da reden wir von jahrelangen Designprozessen und Entwicklungsprozessen für so eine Kamera. Also die muss schon vor mindestens 3 Jahren irgendwie konzipiert gewesen sein.
Das heißt, die haben dann vor 3 Jahren aber auch gewusst, dass sie heute 8K-Video machen können, oder haben die einfach gesagt, wir konzipieren jetzt und machen dann das maximal Mögliche?
Entweder das oder es war wirklich schon vor, also diese Roadmaps der Firmen, die gehen ja teilweise echt Jahre in die Zukunft, die wissen das schon Jahre vorher. Ich erinnere mich dran, ich habe ja mal früher bei HP gearbeitet und hatte damals Zugang in so ein, das war zu Zeiten, als es noch Drucker und Scanner und Faxe gab und das separate Geräte waren. Und dann kamen ja irgendwann diese All-in-One, dann hast du einen Drucker, Fax, Scanner.
Ja.
Und diese Druckerfax-Scanner, die waren aber für die Firmen erstmal nicht so toll, weil damit haben sie ja nicht mehr einzelne Drucker, einzelne Fax und einzelne Scanner verkaufen können.
Stimmt.
Das heißt, so die Kannibalisierung der eigenen Produkte, und das habe ich da, ich hatte da mal vor, in den 90ern irgendwann Zugang in so einen Testraum, wo so Testgeräte standen. Und da standen, ich glaube, 5 Jahre, bevor die überhaupt mal auf dem Markt waren, waren diese Geräte schon fertig.
Okay.
Also wann und warum?
Ja, wahrscheinlich ein Gerät, das kann man sich wahrscheinlich auch ausrechnen dann, wenn man so eine Firma ist, ne? Ist man so, wir haben jetzt in den letzten 10 Jahren alle x Monate einen Y-Entwicklungsschritt gemacht, wir prognostizieren das jetzt einfach mal, ja.
Ja, vor allem haben die Firmen ja auch ein Radar, die gucken ja auch, was machen die anderen und was für Gerüchte gibt es und wo wollen die hin und müssen wir da vielleicht auch was tun und. Aber Entwicklungszyklen sind ewig lang. Und naja, auf jeden Fall, Canon sagt, nö, ist okay, das ist halt, wie es ist. Mhm. Es sind dann tatsächlich auch schon Produkte auf den Markt gekommen. Also eines ist so ein Lüfter, ne? Also die R5 hat ein Klappdisplay hinten, das kannst du also wegklappen. Und es gibt tatsächlich so ein Kühlkörperlüfter, den du machst das Display, klappst du weg und pappst den dann hinten quasi auf die Fläche, die da frei wird, drauf. Also auf die Rückseite des Sensors sozusagen oder der Platine. Und da ist dann ein Lüfter drauf, ein Kühlelement und ein elektrisches Kühlelement, ein Peltier-Element.
Meine Güte.
Und das betreibst du dann quasi mit USB-Strom und das kühlt dir dann von hinten die Kamera. Das ist von irgendeinem Dritthersteller. Andere machen es noch anders, also Sigma FP zum Beispiel, diese kleine handliche Sigma Vollformatige, die so locker in die Handfläche passt, die hat hinten dran so Kühllöcher. Aha. Also die hat hinten sowas, wo dann quasi passiv gekühlt wird. Und Sony hat ja auch schon traditionell gerne mal Überhitzungsprobleme. Also es ist nichts Besonderes. Ich habe hier meine Noble Webcam, die 5100 von Sony. Wenn du deine Karte reintust und aufnimmst, und da reden wir von 1080, also da reden wir noch nicht mal, reden wir von Full HD und nicht von 4K, die ist aber auch schon ein paar Jahre älter, dann macht die nach zwischen 5 und 15 Minuten einfach Stopp und sagt, ich muss es mal abkühlen. Also, und man will ja auch keinen lauten Lüfter in so einer Kamera
nee,
haben.
Nee, und das ergibt alles wenig Sinn, also das, ja, naja.
Aber es ist interessant, was jetzt passiert ist, und das ist das Kuriose hier dran. Also, der Rest war noch nicht kurios, aber warum ich es unter kurios gepackt habe, ist, es gibt natürlich auch immer Leute, die auf Patente gucken.
Ja.
Und zwar jetzt eben, also letztes Jahr im November kam zum Beispiel ein Patent raus, und das war ein Objektiv, also von Canon ein Patent, heißt nicht, dass es ein Produkt wird, aber zumindest, dass sie sich's mal angeguckt haben, ein Objektiv, was eine Lüftung drin hat, die auf den Sensor Luft pustet. Und damals hatten wir auf Happy Shooting drüber gesprochen und haben spekuliert, wofür das wohl da ist. Und unsere Spekulation war dann, naja, Staub vom Sensor entfernen. So falsch kann man liegen. Das ist also vermutlich eher was zum Thema Kühlung. Zweites Patent, das ist jetzt erst rausgekommen, jetzt im Juli 2020. Da hat Canon nämlich auch einen Objektivadapter patentiert mit aktiver Kühlung eingebaut.
Alter, ja, ich sehe es gerade.
Also, das ist doch aber. Du hast ja heute die EF-Objektive und dann hast du die R-Kameras, also den anderen Mount, und dann brauchst du einen Adapter dazwischen, und die haben jetzt einen patentiert, der eben dann auch so ein bisschen Luft reinpustet oder durchschleust in irgendeiner Form. Aber das geilste Patent ist das dritte. Das ist auch von letztem Jahr. Das ist aber auch, mir ist das an mir vorbeigegangen. Und da musst du mal kurz die Bilder angucken dazu.
Detachable Fan.
Detachable Fan for Cooling 1DX-like DSLR through the Viewfinder. Also.
Das ist mir ehrlich gesagt, finde ich, ja.
Jetzt schließt sich der Kreis, ne? Pentax optischer Viewfinder, DSLR ist optischer Viewfinder. Und dieser optische Viewfinder, der hat natürlich in irgendeiner Form einen Kanal in die Kamera rein. Das ist nicht hermetisch abgeschlossen, das Ding. Und die haben jetzt ein Patent für einen Aufsatz. Du kennst das hinten an dem Viewfinder, da kannst du hast du so ein Gummiteil dran, genau, das man so ins Auge drückt.
Das kannst du abmachen, kannst du Größeres drauf machen, kann man super verlieren, korrekt, übrigens.
Auch das. Und die haben jetzt quasi einen Aufsatz da patentiert, den man da dann draufschieben kann.
Es ist ein Kühlungssucher.
Da ist ein kleiner Lüfter drin, der dann quasi von hinten Luft absaugt. Also von vorne kommt dann kühle Luft und die wird hinten aus dem Viewfinder rausgesaugt durch den kleinen Lüfter. Wie gesagt, Patente sind erstmal Schall und Rauch. Oft wird ja nur patentiert, dass man dann später den anderen dann verklagen kann.
Genau, aber ein Kühlungssucher, sagte ich eben, genau. Das ist eine der albernsten Ideen, die ich bisher gehört habe. Also
auf Happy Shooting hat es irgendjemand als Wimpernstutzer bezeichnet.
Genau. Oh Gott.
Wobei sowas ja wahrscheinlich eher für den Videomodus wichtig ist.
Sie fotografieren immer mit dem linken Auge, nicht? Alles abgemäht, wund. Hat mal jemand geguckt, ob die da vielleicht auch noch irgendwie Augentropfen patentiert haben oder sowas?
Naja, wie gesagt, ich glaube, Einsatz wäre eher so für den Videomodus. Das heißt, da guckst du eh nicht durch den Sucher, sondern, weil es ja ein optischer Sucher, sondern da guckst du dann hinten aufs Display.
Wird die auch beim einfachen Fotografieren zu heiß, oder kannst du als Fotograf damit ganz normal weiterarbeiten? Das kriegt die.
Ja. Wimpernstutzer.
Es ist furchtbar. Ja, aber tatsächlich ein Kuriosum, du hattest recht.
Ja. Ansonsten, was gibt's noch? Es gibt noch eine News in eigener Sache. Ich habe ja mittlerweile diese kleine Lernplattform, Lehrplattform, Live-Foto-Workshop-Plattform, Sensei.foto. Also Sensei wie der japanische Lehrer.
Ja, hatten wir letztes Folge.
Wo man so maßgeschneiderte Live-Foto-Workshops anbieten. Und wenn ich wir anbieten sage, meine ich auch wir, weil ich habe da einen Neuzugang, und zwar die bekannte Street-Fotografin Valérie Jardin. Die ist hinzugekommen, und sie ist jetzt auch über die Plattform buchbar. Die Frau ist eine Minimalistin, was die Herangehensweise angeht, und von der kann man unglaublich viel lernen. Und ja, wer da Jardin Interesse hat, wie Garten, Valérie mit einem E-Accent aigu, Jardin, Straßenfotografin, kommt aus Frankreich, lebt mittlerweile in den USA und spricht Französisch und Englisch. Und
sehr schöne Bilder auf der Seite.
Ja, die ist echt gut. Und mit der habe ich schon immer wieder mal so Kontakt gehabt, und dann hatten wir kürzlich ein Projekt zusammen, das dann quasi daran gemündet hat, dass ich dann irgendwann so am Rande meinte, du hättest ja nicht Bock, und sie so, oh ja, und dann ist sie jetzt mit auf der Plattform. Ein anderes Ding, was jetzt
zwar nicht
mehr Zeit.
Das heißt, ich kann jetzt einen Street-Fotografie-Kurs bei Valérie Jardin buchen, so verstehe ich das
richtig. Ein Street-Fotografie-Kurs oder ein Kurs über fotografische Vision oder einen Image-Review, deine Street-Foto-Bilder von der Valérie beurteilt und Tipps und Tricks, sie hat da viel, viel auf dem Kasten, sie macht das auch echt toll. Ein anderes Ding, was wir auch noch zusammen machen, das ist jetzt zwar zu zeitnah und deshalb wahrscheinlich kommt nicht mehr raus, was die Zeitlichkeit dieser Sendung angeht, aber am 21. August werden Valerie und ich unterrichten.
Werden unterrichtet haben. Futur 2.
Korrekt.
Gibt's nur im Podcast.
und zwar auf der Out of Chicago. Das ist ein seit Jahren stattfindendes großes Foto-Meetup, eine Fotokonferenz in Chicago, wo auch relativ coole oder sehr coole Workshops draus entstanden sind, zum Beispiel Out of Moab, Out of Acadia, also so Reisen zu Gegenden. Das findet jetzt mittlerweile virtuell statt, und zwar die Out of Chicago in Depth, wo Valerie und ich eine 4-stündige Session machen. Da sind über 60 Instructors. Und über 40 Sessions, wo man dann quasi ein Wochenende vom 21. bis zum 23.8. plus eine Assignment-Zeit, also wo man Fotoaufgaben löst und hinterher nochmal ein Review-Date sich quasi buchen kann, die Teilnahme. Man kriegt dann so Live-Tracks, die man tatsächlich dann anschauen kann, aber nicht nur das, sondern natürlich auch Fragen stellen kann. Und hinterher kriegt man dann Zugriff zu allen Videos.
Ist das jetzt der erste Versuch, pandemiebedingt das ganze Ding digital zu machen? Oder also
nee, das remote zu machen,
das ist schon immer so?
Nee, das ist jetzt pandemiebedingt, aber das ist schon die zweite Version, im April schon mal.
Ah, okay. Das heißt, es wird es auch noch mal geben, dann lohnt es sich, darauf hinzuweisen.
Sehr wahrscheinlich. Die haben im April eine gemacht und haben das, also es lief schon sehr, sehr gut, haben daraus natürlich noch mal viel gelernt und haben jetzt eine richtige tolle aufgezogen, wo dann wirklich so die Falten noch ausgebügelt sind, und es ist einfach unglaublich. Und das, was mir total gut dran gefällt, ist, dass wir immer in Teams präsentieren. Das heißt, Valerie und ich machen das tatsächlich dort auch zusammen zum Thema Reduktion, Limitation, also die Limitation in der Fotografie, wie du durch Beschränkungen besser wirst, weil sie ist auch eine Minimalistin in puncto Gear. Die ist also Street-Fotografie-mäßig mit einer Kamera und einem Objektiv unterwegs.
Womit?
Darfst du mich nicht fragen. Weiß ich nicht mal. Ist mir auch nicht wichtig. Und ich werde den Teil dann tatsächlich nochmal weiterführen in Richtung analoge Fotografie. Und zwar ganz besonders in Richtung die Reihenfolge der Entscheidungen und wie die sich auf den kreativen Prozess auswirken, weil du hast beim Filmfotografieren, beim analogen Fotografieren viele Entscheidungen, die du eher am Anfang des Prozesses triffst, während du beim digitalen Fotografieren viele Entscheidungen eher am Ende des Prozesses triffst. Und das wirkt sich aus und das hat Auswirkungen. Und das ist quasi so der grobe Themenbereich. Aber es gibt da andere Workshops über Blümchenfotografie, über, also hier Makro-Specials und Astro-Geschichten und Sachen über Bildbearbeitung, Bildkomposition und. Und ich bin total happy, dass ich da so einen Fuß reinbekommen habe, weil vor allem ich als Analoger dort, weil das ist so quasi mein Ding dort dann. Ich bin dann neben anderen Instructors, die dann so Koryphäen sind wie die Fotografen, die bei Ansel Adams assistiert haben. Und so. Also Leute, die heute noch als einzige die Prints von den Ansel Adams Negativen machen dürfen und so weiter.
Dürfen, auch geil.
Ja. Dürfen. Und ich muss da echt...
Ja, aber du wirst dann zum Fanboy, verstehe ich das gerade richtig?
Nee, ich bin eher in awe. Ich bin eher so, oh Gott, ich darf neben diesen Menschen unterrichten. Das ist für mich so, es ist spannend.
Ja.
Es ist einfach sehr, sehr spannend. Na gut, aber das ist jetzt schon rum, wenn die Sendung rauskommt.
Genau.
Aber vielleicht gibt's ja noch eine zweite Version davon.
Eben, gehe ich jetzt mal schwer von aus. Also, ja.
Hoffe ich mal.
Ja. Vielleicht scrolle ich mal hoch, ne? Oh, hatten wir doch eben. Thema Fischei, fragt Schmidtlauch. Chris ist ja ein großer Freund der Weitwinkelfotografie. Als weitwinkligstes Objektiv habe ich mir zum Spielen ein billiges 9mm Fisheye Lens Cap gekauft. Feste Blende, manueller Fokus, schlechte Vergütung und habe schon durchaus Spaß damit rumzuspielen. Zählt für euch Fisheye noch zur gleichen Kategorie wie normale Weitwinkelobjektive oder ist es so speziell, dass es schon eine eigene Kategorie bildet? Wofür setzt ihr es gerne ein und was haltet ihr vom nachträglichen Entzerren? Ja, was ich mit dem Fischei mache, haben wir ja heute schon gelernt.
Ja, Fischei ist eine eigene Kategorie, würde ich sagen. Also die Objektive, die versuchen ja, die meisten Objektive versuchen ja rektilinear darzustellen. Also sprich, eine gerade Linie, die du siehst, bleibt auch gerade.
Mhm.
Was dann bei sehr starken Weitwinkeln irgendwann zu dem Problem führt, dass du am Rand sehr starke Verzerrungen bekommst. Also einfach, dass Linien zum Rand hin einfach viel, viel länger werden. Und das Fischei umgeht das Ganze, indem es einfach die Linien biegt. Das heißt, sie werden nach innen gebogen. Damit hast du alles, was nicht durch den Mittelpunkt des Bildes geht. Jede Linie, die nicht durch den Mittelpunkt des Bildes geht, wird halt zum Rand hin, zum Bildrand hin immer stärker krumm. Mhm. Und das ist so, ja, für mich ist das eine eigene Kategorie. Für mich ist das ein super Weitwinkel. Und da gibt es natürlich auch Software, die das dann entzerren kann, also die dann die Linie wieder gerade macht. Dann verlierst du Bildwinkel und hast dann eigentlich wieder rektilineare Bilder. Aber ich finde den Charme des Fischei ja gerade, dass es so gebogen ist und dass das was visuell mit dem Bild macht. Ich spiele mir sowas auch ganz gern mal, aber ist dann immer in der Regel sehr, sehr homöopathisch eingesetzt.
Ab wie viel Millimeter ist es eigentlich ein Fischei?
Ja, das hat mit den Millimetern, es ist nicht so, dass automatisch bei weniger Millimetern es plötzlich zum Fischei wird,
okay,
sondern das ist die Objektivkonstruktion tatsächlich.
Okay.
Systembedingt ist das Fischei immer sehr weitwinklig, aber es könnte auch ein 30 Millimeter geben, was krumme Linien macht. Wahrscheinlich gibt's die sogar. Aber das ist eine konstruktionsbedingte Geschichte. Du kannst auch ein 8 mm Objektiv noch mit geraden Linien machen, aber dann hast du extremste Verzerrungen.
Frank hat einen halben Roman geschrieben und irgendwann schreibt er, ich vermute, den Teil bis hierher wird Holgi nun im Expresstempo garniert mit einigen Blablablas vorgelesen haben. Also nun die Fragen. Nein,
oder
werde
gar
ich nicht vorgelesen haben. Erste Frage. Gibt es einen Grund, dass ihr euch nur in der Welt der Canon, Nikon, Fuji, Sony aufhaltet? Ich denke, Olympus hat doch sicherlich eine Daseinsberechtigung, oder? Lass mich antworten.
Das ist die erste Frage.
Ja, ich antworte mal. Ja. Zweite Frage. Ich bin von Apple zu Windows gewechselt. Dort vermisse ich ein Programm wie Fotos zur Dateiorganisation. Ich meine, das macht Lightroom auch. Gibt es vernünftige Windows-Alternativen? Das bordeigene Fotos gefällt mir nicht. Alleine schon der lethargische Import vom Handy ist eine Katastrophe. Toll wäre auch, wenn die Dateien im Original erhalten bleiben, man also nicht bei einem Wechsel des Rechners nur eine Datenbank hätte, die man wieder exportieren muss. War beim Umzug von Apple und zu Windows so. Gibt's da was?
Wahrscheinlich gibt's da was, aber ich bin nicht in der Windows-Welt zu Hause und deshalb weiß ich das nicht. Also bitte in die Kommentare, falls jemand eine gute Alternative zu Apples Fotos hat auf Windows, dann wäre das der richtige Platz dafür. Ja.
Dritte Frage. Im Moment verändere ich ausschließlich Blende und Zeit, um meine Bilder zu machen. Wie wichtig seht ihr zusätzlich ISO und oder Weißabgleich hinzuzunehmen? Wie wäre bei den vier Parametern euer Ranking, beziehungsweise welche kann man relativ einfach zum Beispiel mit GIMP später noch korrigieren?
Also Weißabgleich kannst du, wenn du RAW arbeitest, immer korrigieren. Genau. Da hast du ohne Qualitätsverlust die Korrekturmöglichkeit. Blende und Zeit und auch ISO sind technische und auch kreative Parameter. Das heißt, die Wertung ist dann dadurch, was dir wichtig ist. Weil so eine Blende macht halt nicht nur dunkler und heller, sondern macht die Schärfentiefe anders. Zeit macht nicht nur dunkler und heller, sondern macht die Bewegung, die im Bild abgebildet ist, anders. Und ISO macht möglicherweise einfach, reduziert den Dynamikumfang beziehungsweise macht Bildrauschen oder Bildartefakte nochmal anders.
Ja.
Allerdings bei heutigen Sensoren hast du dermaßen viel Spielraum, dass wenn man mit einer Automatik arbeiten möchte, dann kann man sie einfach die ISO auf Automatik stellen und den Rest quasi als kreative Parameter.
Hör auf, das ständig zu sagen, sonst kaufe ich mir wieder eine OM10.
Nein, tu das
nicht. Okay, dann tue ich das nicht.
Tu das nicht. Du hast Verbot, batz, batz auf die Finger.
Oh, so. Oh. Genau, nee, also keine weitere Kamera. Also das ist sicher, ich kann nicht mehr.
Du hast genügend.
Ja, genau. Patrick fragt, was dem Holgi sein Histogramm, ist dem Patrick seine Belichtungskorrektur. Wozu brauche ich diese EV plus minus Regelung nochmal?
Warum lachst du da jetzt?
Ja, weil ich das beim Histogramm mich ja auch immer wieder denke, ich so, wo war das, wie war das nochmal? Ah ja, genau.
Ja. Ja, das ist aber alles eine Sache der Übung. Also, ja, sicher. Da, kannst dich nicht rausreden. EV, also Exposure Value, EV plus minus, das ist also quasi eine Belichtungskorrektur. Belichtungskorrektur ist, deine Kamera möchte in einem Automatikmodus, sei das jetzt P, A oder S, oder grünen Kistchen, mag deine Kamera eine mittlere Belichtung machen. Das heißt, der Belichtungsmesser guckt und sagt, oh, hier ist ja alles sehr hell, ich mach mal Blende kleiner oder Zeit kürzer oder sonst was. Oder ISO runter. Also versuch das immer so in so einem mittleren Helligkeitsbereich zu halten. Wenn du jetzt aber eine weiße Wand oder eine Schneelandschaft fotografierst, dann wird die dann sagt die Kamera, oh, viel zu hell, ich mache hier mal die Blende kleiner und dann kriegst du so eine graue Schneepappe, weil das ist halt mittendrin dann von der Helligkeit. Und diese EV-Plus-Minus-Regelung, die korrigiert das. Das heißt, Schnee wird grau, dann nehmen wir den Wert nach oben, plus, ausprobieren wie viel. Oder im Kohlenkeller fotografiere ich und es wird alles zu hell, weil die Kamera sagt, boah, hier ist hier viel dunkel, ich muss mal die ISO hochdrehen. Und dann kannst du quasi mit dem EV-Regler der kann man sagen, ich weiß besser, ich gehe jetzt mal wieder ein bisschen runter. So funktioniert das. Dafür braucht man den. Man braucht den nicht unbedingt, weil die Kameras immer schlauer werden, aber wenn man wirklich so die Kontrolle haben möchte, wenn man wirklich sagen möchte, ich mache das Bild und nicht du, Kamera, dann ist der durchaus sinnvoll und den nutze ich auch sehr oft.
Patrick, vermutlich der gleiche Patrick. Ich habe jetzt ein paar Mal YouTube-Reviews zu tollen APS-C-Kameras gehört. Da braucht man echt kein Vollformat mehr, entsprechend umgerechnet. Was sagt Chris als DSLR-Brockenschlepper zu der Aussage? Ist Vollformat heutzutage nur noch was für den Einsatz in Extrembereichen?
Dafür, nein, ich würde auch Vollformat mit Extrem nicht gleichsetzen wollen, sondern ist immer die Frage, wenn der eine sagt, da braucht man echt kein Vollformat mehr, was ist denn die Vergleichsgröße? Geht's da um die Anzahl der Pixel? Ja. Na, brauchst du kein Vollformat. Es gibt doch APS-C-Kameras, die so viele oder mehr Pixel haben als irgendwelche vollformatigen Kameras. Oder geht's um, wie stark ist das Rauschen im ganz hohen ISO-Bereich? Da sind die Vollformatigen wahrscheinlich ein bisschen besser bei gleicher Pixelanzahl, weil die einzelnen Pixel größer sind. Deshalb nicht so variieren. Für mich interessant ist einfach, je größer der Sensor, desto anders kannst du mit der Schärfentiefe umgehen. Also größere Sensor, geringere Schärfentiefe. Und das gibt mir mehr Kontrolle in dem Bereich und deshalb mag ich das Vollformat.
Und nochmal, Patrick. Dank Rindfotografie habe ich Lust entwickelt, zu steuern, wie meine Fotos aussehen. Dabei passiert es mir oft, dass ich vergesse, bestimmte Parameter einzustellen. Zum Beispiel ISO steht unnötigerweise noch bei über 1000, obwohl es hell genug ist. Foto rauscht unnötig viel. Habt ihr eine Routine beim Fotografieren ohne Automatikmodus? Also ich tatsächlich, ich habe meinen ISO immer auf 400. Ja, eigentlich immer auf 400 und schalte den nur fallweise da weg. So ungefähr kann man das sagen. Das ist eigentlich so.
Ja, also ich habe es gerade schon gesagt, bei den heutigen Sensoren, wenn die Kamera aktuell ist, dann ist die ISO auch nicht wirklich so wichtig. Eine Routine so richtig, wenn ich jetzt manuell arbeite, also ohne Automatikmodus arbeite, ist für mich schon so ein bisschen die ISO, die wird angepasst an die Gegebenheit. Das heißt aber bei mir auch, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo viel zwischendrin und draußen wechsle und dann jedes Mal die Kamera komplett umkonfigurieren müsste, dann nutze ich diese Presets. Du kannst bei den Kameras, die ich habe, kannst du so 1, 2 bis 3 User-Presets abspeichern.
Stimmt, dafür kann man die benutzen. Ich hab mir, seit Jahren denke ich mir, wozu brauche ich den Scheiß jetzt?
Ja. Und dann habe ich eines für drinnen und eins für draußen und muss dann nur noch eine Kleinigkeit korrigieren, bis es passt und nicht irgendwie 5 Parameter umstellen. Dafür sind für mich diese User-Presets total cool.
Ach, wieder was gelernt. Matthias schreibt, demnächst steht eine Rundreise in Namibia an, inklusive einiger Safari-Ausfahrten. Danach geht's nach Mauritius, Strandmeer und Landschaft genießen.
Wir müssen kurz dazu sagen, dass das vor Covid
gepostet
wurde. Das ist eine ältere.
Ah, okay, ist eine ältere. Was sollte ich dafür auf keinen Fall vergessen einzupacken, um das fotografisch festzuhalten? Meine Ausrüstung besteht aus einer älteren Canon APS-C-Kamera mit Kit-Objektiv 17-55 und Sigma 18-300 Linse.
Also die
eine Sonnenblende Frage, würde ich mitnehmen, vor allen Dingen.
Also die Frage ist eine schwierige Frage, weil die kriege ich total oft und die ist natürlich oft von Leuten, die, ich sag mal, noch nicht so ganz lange fotografieren und einfach noch nicht die Zeit hatten, eine entsprechende Erfahrung zu sammeln. Was soll ich mitnehmen? Und das ist natürlich, klar, erstmal diese Equipment-fokussierte Frage liegt auch erstmal nahe, weil die Kameraindustrie einem immer weiß macht, wir müssen eine bessere Kamera haben, um besser zu fotografieren, was natürlich völliger Mumpitz ist. Es gibt ein paar technische Sachen, die dann bei besseren Kameras helfen, aber generell, wenn du nach Namibia gehen möchtest, da brauchst du erstmal keine Kamera, die besonders gut im Lowlight-Bereich funktioniert, weil da wirst du viel Licht haben. Mhm. Das Ziel, glaube ich, sollte sein, diese Frage selbst beantworten zu lernen.
Ja, einfach mal alles mitnehmen und dann gucken, was war denn eigentlich zu viel, ne? Wie zum Beispiel das also, 17 bis 55, wenn du eh ein 18 bis 300 dabei hast. Klar, dann hast du eine riesige Tüte vorne draufstecken, aber ja,
aber halt nicht so lichtstark ist wie das 17 bis 55 und so weiter. Also ich habe tatsächlich viele diese Fragen zu beantworten gelernt, habe ich tatsächlich durch mal mehr mitnehmen, als ich eigentlich brauche und hinterher festzustellen, das hättest du nicht gebraucht, das hättest du nicht gebraucht, das hättest du nicht gebraucht. Mhm. Außerdem passiert natürlich eines gerne, das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen, wenn du im Urlaub bist, dann schälst du eher in so einen, oh, jetzt lass ich es mir mal gut gehen Modus. Jo. Und wenn du dann einen Rucksack voll 18 Objektive und Zwischenringe und sonst was dabei hast, dann ist die Chance relativ groß, dass der im Hotel bleibt und du einfach mit einer Kamera und einem Objektiv losziehst, weil du zwischendurch einfach auch nicht den Bock hast, dann in diesem Urlaubsmodus dann auch noch zu arbeiten.
Exakt.
So geht mir persönlich zumindest so. Ich weiß, dass es andere gibt, denen es nicht so geht, aber mir geht das so.
Ja. Tim hat eine Frage zur Objektivbauweise und Physik. Wieso ist es schwer, lichtstarke Objektive mit weit offener Blende zu bauen? Es erscheint ja erstmal einfacher, ein Loch aufzulassen, anstatt es zu schließen.
Das ist richtig. Das hat so ein bisschen damit zu tun, dass kleinere Blenden mehr Schärfe machen. Das haben wir ja auch schon bei der Schärfewurst gehabt. Also du hast einfach eine kleine Blende, macht halt eine größere Schärfewurst und zwar auch in der Kamera. Also du hast hinten einen Sensor, da wird das Bild drauf geworfen und jetzt hast du ein Objektiv, was in irgendeiner Form so ein Schärfeding dahin macht, was wahrscheinlich auch nicht ganz so eben ist wie der Sensor, sondern so eine kleine Bildfeldwölbung nennt man das hat. Und jetzt brauchst du eine kleinere Blende, um den Rand auch noch scharf zu kriegen und nicht nur die Mitte. Und um das jetzt hinzubekommen, auch bei weit offener Blende tatsächlich ein durchgängig scharfes, gutes Bild hinzubekommen, muss man konstruktiv sehr viel tun. Das ist, die Objektive werden aufwendiger, da wird auch der Anspruch höher an, wie gut die Linsen geschliffen sind, wie präzise die Kurve der Linse außen ist und so weiter. Und das macht dann lichtstarke Objektive einfach entweder schlecht oder teuer. Und wenn du dir jetzt zum Beispiel sowas von, das ist mit ein Grund, warum diese lichtstarken Kleinbildobjektive von Leica zum Beispiel viel, viel Geld kosten. Ja, man zahlt den Namen mit und so weiter, aber die sind optisch einfach mit die besten, wenn nicht die besten auf dem Markt, weil die das können und weil die entsprechende Präzision haben. Aber dafür zahlst du dann für so eine 1-0 Blenden Optik halt auch mal 4, 5, 6, 7, 8.000 Euro.
Was ein bisschen viel ist.
Für manche ja.
Martin fragt, würdet ihr zusätzlich zu Apple Fotos auf macOS noch einen RAW-Entwickler verwenden und damit Fotos nur noch als Katalog nutzen? Wie wäre euer Workflow? Erst mit dem RAW-Entwickler die Fotos speichern, dann in den Katalog einlesen oder den RAW-Entwickler als eine Art Add-on laufen lassen?
Also,
what? Lightroom, ja, oder was meint er?
Wir gehen jetzt mal zurück zu der Zeit, als RAW überhaupt erst aufkam. Also als das ging ja nicht gleich von vorne los. Die ersten digitalen Kameras, die man so kaufen konnte, die hatten einfach nur ein JPEG, was hinten rausfällt und fertig. Dann kam irgendwelche mit TIFF und dann kam irgendwann dieses Thema, wir könnten eigentlich die Rohdaten vom Sensor rauswerfen und dann könnte irgendeine Software das quasi umwandeln in ein TIFF oder sowas. Der sogenannte RAW-Entwickler. Also für die das so mitgemacht haben, die Entwicklung, es war am Anfang tatsächlich nötig, einen separaten RAW-Entwickler zu haben, der das macht. Wenn ich mir heute Lightroom anschaue, dann ist das im Prinzip ein RAW-Entwickler.
Okay.
Ja, der macht aus den RAW-Bildern halt anschaubare Bilder. Jetzt fragt Martin, ob es zusätzlich zu Apple Photos sinnvoll wäre, auf macOS noch einen RAW-Entwickler zu verwenden. Ich sage erstmal nö, wenn dir Apple Photos reicht und was das rauslässt, dann wozu brauchst du einen RAW-Entwickler? Weil Apple Photos ist ein RAW-Entwickler. Du kannst Apple Photos RAW-Bilder füttern und es wird die für dich umwandeln. Und das ja, macht es eben mit der Apple RAW Engine, die da in Apple auf Macs eingebaut ist. Wenn du Lightroom nimmst, dann wird die Adobe RAW Engine verwendet. Wenn du das Ganze im Serif-Universum machst, mit Affinity Photo zum Beispiel, dann wird die Serif RAW Engine verwendet. Und dann ist es letztlich nur noch eine Geschmacksfrage, welche von diesen RAW Engines einem am besten gefällt. Generell, ich nutze, weil ich da mehr Möglichkeiten habe als in Apple Photos, nutze ich Lightroom. Und die Bilder werden dann entwickelt und also Lightroom ist für mich der Haupthub, da sind die meisten Bilder drin, Haupthub. Zumindest die ich für, ich sag mal, für die künstlerisch wertvollen Bilder halte. Dann gibt es aber noch eine ganze Reihe an hier iPhone-Knipsen-Bildern, die landen dann automatisch in Apple Photos, weil so ist das halt. Da gibt's dann auch eine gewisse Menge an, ich sag mal, Bilder, die ich für künstlerisch wertvoll halte. Die werden dann teilweise einfach mal nach Lightroom rübergeschickt quasi. Aber so Lightroom ist für mich so der Katalog, wo meine Fotografie, also nicht nur die geknipsten Bilder, sondern die, wo ich sage, da habe ich ein bisschen Aufwand reingesteckt.
Die Kunst.
Sind die Kunst. Nee, Kunst. Kunst, ich nenne es nicht Kunst.
Kunst.
Ich nenne es Handwerk.
Kunsthandwerk. Einigen wir uns auf Kunsthandwerk.
Au, das tut aber sehr tief weh. Au, au, au. The burn hurts.
Man hat ja sofort so einen schmiedeeisernen Gartenzaun irgendwie vorm
Geist. Ja, wir haben hier im Haus, also wenn Moni und ich irgendwas sehen, wo wir sagen, oh, das ist, also Kunsthandwerk ist bei uns Kunst. Wir unterscheiden zwischen Kunst und Kunst.
Ja, genau, Musik und Musik. Ja. Kaffee und
genau,
Kaffee.
Und Kunst und Kunst, genau. Kunst.
Ja, Arti. Also wir in der Großstadt, wir sagen, ah, das ist Arti und meinen damit Scheiße.
Oder Arzi-Fazi.
Ja, klar. Ja. So, der Dirk schreibt, bei Digitalisierungen will ich die maximale Qualität meiner großen Kamera. Mit meinem alten Handy Fotos oder Dokumente abzuknipsen, kommt nicht in Frage. Also, Dokumente scannen oder fotografieren? Scannen ist theoretisch schneller, da kein Blitz und Stativ etc. aufgebaut werden muss, aber ist es auch besser? Ich habe ein Multifunktions-Druckmail-Fax-Scan-Gerät, das ist nicht so gut. Habt ihr Empfehlungen für einen guten Dokumenten- und Fotoscanner? Sobald man dicke Fotobücher aufklappt, sind die gedruckten Fotos, welche weit innen eingeklebt wurden, gewölbt. Zwecks Spiegelungen vom Blitz auf gewölbten, glänzenden Fotos oder auch der Schärfe wäre ein flaches Foto natürlich besser. Gibt es dafür eine Lösung oder muss ich jedes dieser gewölbten Fotos einzeln in Photoshop zurechtbiegen und entspiegeln?
Also
die, für den ersten Teil würde ich ja sagen, kauf dir einfach ein modernes Telefon. Dann hast du
also
dann
Dokumente
so eine Scanning-App.
Scannen, ja. Genau. Wenn ich Dokumente scannen höre, dann denke ich an Rechnungen und Zeug.
Ja, genau.
Und die werden mit einem aktuellen oder auch vielleicht nicht ganz so aktuellen Smartphone einfach abfotografiert. Da gibt es mittlerweile Software,
ja.
Das mit hier Machine Learning, Softwareunterstützung, Dropbox macht das, wenn man Dropbox drauf hat. Scannable wäre eine Möglichkeit.
Wie heißt, ich gucke gerade, wie mein Ding sie heißt. Wo ist es denn?
Und was diese Software macht, ist, du wirfst das Dokument auf den Tisch, du hältst das Handy irgendwie drüber und zwar nicht mal senkrecht, sondern irgendwie leicht von schräg und dann wird der Rand erkannt und dann wird das gerade gezogen und noch ein bisschen geschärft und
Scanner Pro heißt meins.
Sowas, genau. Ja. Es gibt unbedingt zig Applikationen.
Das hat schon mit meinem iPhone 6S funktioniert. Also du kaufst dir ein gebrauchtes älteres iPhone für wenig Geld, ja. Und hau dir da so eine App drauf, da bist du wirklich tausendmal besser mit dran, als einen Scanner hochlaufen zu lassen. Dann muss der erstmal warm werden, dann macht der Geräusche und nee.
Du hast heute übrigens im Apple-Ökosystem auch eine Geschichte. Du kannst direkt von deinem Mac rechts auf einen Ordner klicken und dann hast du ein Import from iPhone. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber du kannst direkt sagen.
Wo kann ich das klicken?
Rechts auf einen Ordner klicken.
rechts auf den Ordner.
Und dann habe ich hier einen Import vom iPhone und dann kann ich da Take Photo oder Scan Document machen und dann fährt quasi die Kamera vom iPhone hoch und dann hältst du die über ein Dokument, zack, und dann landet das in diesem Verzeichnis.
Nee, kann ich nicht, aber mein Ding ist auch alt und ich habe ein altes Betriebssystem, das nicht mehr upgedatet wird.
Gut, dann was Neueres, ja, kann das auf jeden Fall. Da gibt's also 1000 Möglichkeiten. Da wäre ich tatsächlich, würde ich sagen, neueres Device. Ich hatte selber hier noch ein Fujitsu ScanSnap Scanner. Das war mal so der Stand der Dinge. Das war ein zweiseitiger Scanner, so ein Durchzugsscanner
mit
Dokumenteneinzug, wo du quasi so eine Software auf dem Rechner laufen hast und dann schiebst du einfach ein Dokument rein und dann poppt die Software auch und sagt, ich habe ein neues Dokument, soll ich scannen? Sagst du, ja. Und dann hat das pro DIN A4-Seite vorne und hinten irgendwie 2 Sekunden gebraucht. Mhm. So bzzzt durch und hast du irgendwie 50 Seiten reingelegt und gescannt. Aber du musstest halt immer alle Klammern rausnehmen und sonst was. Und heute werfe ich das auf den Tisch und halt kurz das iPhone drüber und fertig. Das ist so Dokumente.
Unendlich komfortabel mit so einer.
Ja. Ansonsten, also wenn du sowas machen möchtest, Dirk, dann guck dich mal um. So ein gebrauchter Fujitsu ScanSnap könnte da vielleicht helfen. Aber wie gesagt, du musst den Dokumenten halt vorher irgendwelche Büroklammern und sonstige Dinge entfernen.
Gewölbte
wenn du jetzt
Fotos.
Aber so, ja, so also Fotobücher, also dann geht's eben auch so ein bisschen drum, wahrscheinlich einigermaßen also Reproduktionen zu machen, Repros von irgendwelchen Fotobüchern und so weiter. Und da hast du den Falz und wenn das Buch nicht flach liegt, dann hast du da auch Artefakte. Mhm. Dafür bietet sich ein Repro-Stativ an. Also tatsächlich ein Stativ, was für Reproduktion gedacht ist. Also das ist ein Ding, wo die Kamera quasi senkrecht nach unten guckt.
Ja, so eine Bohrmaschine, Standbohrmaschine, so ein bisschen sieht das aus, nur halt ohne
so
Bohren.
Ähnlich. Ja. So ähnlich. Das wäre so ein Ding. Dann brauchst du natürlich auch entsprechend Licht, das dann nicht direkt reflektiert. Fürs Glattlegen gibt es möglicherweise eine Glasauflage, die eine sogenannte Anti-Newton-Schicht hat, also eine leicht trübe Schicht, die aber trotzdem nicht die Schärfe rausnimmt. Ansonsten gibt es meines Wissens auch Software, da reden wir jetzt aber wieder mehr von Richtung Smartphone, die das entzerren kann und auch diese Biegung und Spiegelungen so ein bisschen wegnimmt. Aber da habe ich jetzt nichts parat. Also das wäre auch so ein, wir geben es mal in die Community.
Genau,
bitte in die,
sehr schön.
Bitte in die Kommentare zur Sendung, falls ihr da was wisst.
Manuel schreibt, ist euch aufgefallen, dass auf Flickr gelegentlich Leute nach euren Bildbesprechungen in die Kommentare ein Holgi Denme, Denmi, was? Oder ähnliches in die Kommentare schreibt. Ist mir mit einem von euch besprochenen Bild passiert. Ich fand das eine schöne Geste und missbrauche die Frage dafür, einen neuen Trend loszutreten.
Holgi Denme? Also, ich verstehe nicht, was das Holgi Denme heißt, aber wahrscheinlich ist das ein, ich hab dich auf Holgi gehört.
Ach so.
Ich habe dich bei Vrindt gehört.
Ja.
So.
Das ist ja nicht schlecht. Das heißt, irgendjemand hört hier zu. Ja.
Also was ich noch cooler fände, wenn wir hier schon einen Trend lostreten wollen, die Bilder, die wir besprechen, geht alle auf deren Kommentare. Wir besprechen ja nachher noch ein paar Bilder. Geht alle auf deren Kommentare und postet dort einen Link zu der entsprechenden Sendung rein. Hier habe ich das gehört. Dann kriegst du nämlich hier mehr Hörer.
Ja, ist ja super.
Ne? Das ist dann
Reichweite.
Quasi eine Werbemaßnahme, eine Community-Werbemaßnahme.
Genau. Und wenn die Reichweite groß genug ist, dann mache ich hier Werbung für Matratzen.
Oh.
Nee, vielleicht auch nicht. Falk schreibt, die Fotografie darf nicht sterben, daher 2 Fragen und sie sind lang. Ach nee, das ist ganz viel Blablabla. Meine Fragen. Habt ihr Erfahrung, welche minimale Größe Sinn macht, sodass die Motive noch erkennbar sind und welche maximale Größe in Frage kommt, ab welcher die einzelnen Bilder an Qualität verlieren, da die Einzelbilder vorher verkleinert wurden? Nee, ich muss den ganzen Sermon davor auch vorlesen. Ne? Ich schloss 2019 erstmalig ein 52-Wochen-Projekt ab und in Bälde endet ein 365-Tage-Projekt. Diese möchte ich als Collage in Druck bringen. Die erste Collage aus 52 Fotos entstellte ich mit GIMP, wodurch je nach Einstellung etwa 8000 mal 8000 bzw. 10000 mal 9000 und 40 mal 60. Leute, passt mal auf, Freunde. Wenn ihr so viele Zahlen aufschreibt, ja, dann sucht euch, bevor ihr sowas abschickt, mal jemanden, dem ihr diesen Text vorlest. ganz normal, einfach in einer ganz normalen Geschwindigkeit vorliest, nicht so schnell, wie ich das mache. Und danach fragt ihr denjenigen, wie viele Zahlen er sich davon gemerkt hat. Das funktioniert nämlich nicht. Das ist eine der ersten Sachen, die man lernt, wenn man Radio macht. Nicht so viele Zahlen. So.
Das ist korrekt, das unterschreibe ich.
Du verlierst sogar mich beim Vorlesen. Ich habe keine Ahnung, was er von mir will. Als Grundlage dienten bereits, geht mich weiter, bereits auf 1600 Pixel als längste Kante verkleinerte JPEGs. Ich möchte eine einfache Poster drucken lassen. Es muss keine Kunstdruckleinwand, Hartschaumglas, Alu-Holzmaterial sein, sondern ein anderes Material sei einfach sinnvoller. Bei den 52 möchte ich die einzelnen Bilder gut erkennen können, bei den 365 reicht mir der Gesamteindruck. Habt ihr Erfahrung, welche minimale Größe Sinn macht, habe ich eben schon mal gesagt. Beim Standarddruck Rimac-Drucker gibt es Fotos, Poster von 20x20 cm bis 100x300 cm. Vielleicht können Hörer zusätzlich noch ihre Erfahrungen in die Kommentare packen.
Also erste Frage kurz, groß, also Auflösung, beschäftige dich mal bitte, Falk, mit dem Begriff DPI,
Dots Punkte per Inch.
Pro Zoll, Dots per Inch, weil wie hoch die Auflösung nachher auf dem Poster ist, kannst du dir ausrechnen, nämlich wie viele Zoll, kannst du mal einen Zoll umrechnen, die Zentimeter, und dann kannst du sagen, okay, das Ding ist so und so viel Zoll breit und so viel Zoll hoch, und dann guckst du, was der entsprechende Drucker für Anforderungen hat an die DPI, also wie viele Punkte pro Zoll man braucht. Und dann rechnest du einfach diese Punkte pro Zoll mal die Anzahl der Zoll und dann hast du eine Auflösung in X-Richtung und eine Auflösung in Y-Richtung, in der du ablieferst. So einfach ist das.
Wie zur Hölle kann ich den Vollmond, der hinter einer beleuchteten Brücke aufgeht, fotografieren, ohne eine weiße Mattscheibe zu erhalten? Ausrüstung Fuji X-T2, 27 oder 60 mm und Stativ. Mhm.
Also Mondfotografieren ist so ein Ding, weil
ja, dass ich noch nie irgendwie sinnvoll hingekriegt habe. Ja, aber
also der Mond ist einfach deutlich heller, als man glaubt. Der Mond ist fast tageslichthell. Mhm. Das liegt daran, dass der Mond relativ hell ist und dass die Sonne ihn direkt anstrahlt. Was wir da sehen, ist die Sonne, nur halt einmal um die Ecke gelenkt sozusagen. Und wenn du jetzt aber eine Kamera auf den Mond richtest, dann ist da viel Schwarz drumherum. Und dann, egal ob da jetzt eine Brücke davor ist oder nicht, da ist erstmal viel Schwarz und Dunkel drumherum, weil das machst du ja in der Nacht. Und dann hast du einfach, dann sagt die Kamera, oh, ist das dunkel? Da hatten wir vorher bei der Belichtungskorrektur. Dann sagt die Kamera, boah, ist das dunkel, ich muss heller machen. Und dann hast du ein helles Bild. Und damit ist der Mond quasi ausgebrannt und weg. Das macht man eher mal mit manueller Belichtung. Und zwar mit der Mooney 11. Also es gibt eine
Mooney 11?
Also es gibt eine Sunny 16, von der hast du schon gehört.
Ja, ja, ja.
Das ist so eine Belichtungsregel, wo man quasi ohne Belichtungsmessung einfach mal sagt, wie hell ist es eigentlich und was für eine ISO habe ich.
Funktioniert natürlich alles nicht, weil du weißt ja.
Die Moon, doch, das funktioniert. Nein, nein,
mitten in der Nacht.
Doch.
Blende 8. Ja.
Nein. Die Mooney 11 ist eine andere Faustregel und die erkläre ich mal ganz kurz. Du hast, ich sag mal, deine Kamera steht ja immer auf ISO 400. Lassen wir es also mal bei ISO 400. Mhm. Und dann stellst du die Blende auf 11, ne? 11, wie Mooney 11, und stellst die Belichtungszeit auch auf das, was die ISO hat, nämlich eine 400stel Sekunde. Mhm. Und dann machst du ein Foto von dem Mond. Einfach so, aus der Hand. Oder auf dem Stativ, ist mir wurscht. Aber da kommst du in der Regel auf relativ kurze Belichtungszeiten. Und dann siehst du auf dein Display und sagst, boah, ist das dunkel. Aber lass dich da nicht täuschen, sondern nimm das mal auf den Rechner und schaust dir dort an. Und dann wirst du sehen, dass der Mond total viele Details hat und nichts ausgebrannt hat. Mhm. Jetzt kommt aber die beleuchtete Brücke davor, von der Falk geschrieben hat. Diese beleuchtete Brücke vor dem Mond ist fürs Auge relativ ähnlich hell wie der Mond, ist aber in Wahrheit viel, 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 viel dunkler. Das heißt, du hast einen wohlbelichteten Mond und diese 11 ist übrigens ein Faustwert. Da muss man dann schon mal ein bisschen spielen. Aber ich gehe jetzt mal vom Vollmond aus bei einer sternklaren Nacht und dann stimmt die ungefähr. Und jetzt hast du die Brücke vor dem Mond und die ist zwar, hat ein Licht drauf und fühlt sich recht hell an, ist aber einfach deutlich dunkler trotzdem, weil wir im Hirn total viel Korrekturen machen. Und jetzt wird dann die Brücke wird dann quasi zur Silhouette, die wird dann duster, wenn der Mond ordentlich belichtet ist. Und du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Zwei Möglichkeiten. Erstens mal, du sagst, ich will jetzt eine Silhouette haben. Nee, du hast drei Möglichkeiten. Erstens, ich will eine Silhouette haben. B, ich hole die Flutscheinwerfer raus und mache die Brücke so richtig hell, dass die so ähnlich hell ist wie der Mond. weiß ich nicht, vielleicht hat man so eine Power-LED-Taschenlampe, keine Ahnung. Oder drittens, man macht ein Komposit draus. Also man nimmt zwei Bilder. Eins, wo die Brücke richtig belichtet ist und eins, wo der Mond richtig belichtet ist. Und die legst du übereinander und dann machst du ein bisschen Maskenmagie mit Photoshop oder mit Affinity Photo. Und so entstehen ganz, ganz viele Bilder, die den Mond zum Beispiel hinter der New York Skyline zeigen. Mhm. Und beide sind gut belichtet. Dann kannst du
Das heißt, es geht eigentlich gar nicht. Und das ist das Frustrierende daran, dass solange man es nicht begriffen hat, dass es eigentlich gar nicht geht.
Ja. Das müssen fast alle lernen, was ich mit dem Auge sehe, dass das noch lange nicht das ist, was die Kamera sieht oder sehen kann. Ja.
Peter schreibt ganz, ganz viel, aber im Grunde lautet seine Frage nur, wie man denn im Mittelformat Negative ordentlich ablichten kann. Er findet im Netz keine Dia-Duplikatoren. Das sind diese Rohre, genau, die man vorne auf seine Kamera schraubt und dann Kleinbildnegative abfotografieren kann oder eben Dias abfotografieren kann. Ja. Gibt es so etwas oder ist man da auf Eigenbau angewiesen oder wäre ein Flachbettscanner für Mittelformat und ein Dia-Duplikator für Kleinbild sinnvoll?
Also, der Dia-Duplikator ist tatsächlich für Leute, die, also wir hatten vorher von dem Pixelator gesprochen, von diesem Teil, was quasi eine Mattscheibe ist und ein Rahmen für sowas. Sowas gibt's auch, um es vorne auf die Kamera drauf zu schrauben, und das heißt Dia-Duplikator findet man ab und zu noch. Ich weiß gar nicht, ob es noch neue gibt.
Ja,
die und dann nimmt man ein Makro, nimmt man ein Makroobjektiv und fotografiert quasi das Negativ ab. Diese Dia-Duplikatoren sind in der Regel fast immer oder immer Kleinbild.
Ja.
Also 35 mm Format.
Ich habe noch nichts anderes gesehen, ja.
Ich hatte mal einen Dia-Duplikator für Mittelformat.
40 Euro bei Amazon, ja.
Ja, ich hatte mal, ich weiß auch nicht, da gibt's da sicher auch welche, die noch eine Optik drin haben, dass man kein Makroobjektiv braucht, ob das dann so gut ist. Keine Ahnung, habe ich keine Erfahrung mit. Ich hatte aber mal einen Dia-Duplikator, der tatsächlich für Mittelformat funktioniert hat. Den hat mir eine Freundin gebaut vor vielen Jahren. Ah. Das war waren zwei PVC-Rohre und mit Heißkleber vorne draufgeklebt, also so ein Rahmen. Und die konnte man dann quasi so ein bisschen wie so eine Luftpumpe quasi so ein bisschen zusammenschieben, um dann die Entfernung richtig einzustellen. Und dann habe ich da einfach so ein Gaffer drum gemacht, wenn das gepasst hat, und habe das dann abfotografiert, so gegen eine weiße Wand, die beleuchtet war. Das hat ganz gut funktioniert. Generell ist Abfotografieren, finde ich, sehr attraktiv, besonders für kleinere Formate, weil es schnell geht. Weil du damit ordentliche Auflösungen rauskriegst, also mit einer heutigen Kamera, die ihre 21, 24, 35, 45 Megapixel hat, kannst du diese Auflösung tatsächlich dann aus so einem Negativ rauskriegen, brauchst aber ein Makroobjektiv und möglicherweise ein Repro-Stativ. Da habe ich einen Tipp.
Da hatten also wir auch mal was in der Sendung.
Ja, beim Makroobjektiv habe ich, sage ich mal, Makroobjektiv kann man auch durch einen Zwischenring ein bisschen simulieren. Also du kannst ein bestehendes 50er mit einem Zwischenring zu einem Makroobjektiv machen. Mhm. Und das kann auch gut genug sein, muss man probieren. So Zwischenringe sind in der Regel spottbillig. Das andere, was ich hier noch habe, da kam er aus der Happy Shooting Community, hatte der Jochen ein Repro-Stativ Dolt, entwickelt, einen genau. Bausatz. Das ist Dolt Mechatronik. Das ist hat eigentlich nichts mit Fotografie zu tun, aber der hat mit denen gesprochen und die haben den Bausatz für 35 Euro in ihren Shop genommen. Da brauchen wir dann noch eine Stativhalterung dazu, so eine Arca Swiss kompatible. Also insgesamt sagen wir mal 50 Euro und dann hast du ein Repro-Stativ und da kannst du eine LED-Fläche drunter legen und kannst da dann Negative drauflegen oder einen Pixelator drauflegen. Und dann der Pixelator selber, den haben wir eh schon verlinkt in den Shownotes. Das, wie gesagt, bei kleineren Formaten ist das cool, weil da die Auflösung echt cool ist, aber wenn du jetzt ein großes Format hast, also da reden wir jetzt von 4x5 Zoll Format, dann wird wahrscheinlich dein Scanner da deutlich mehr Megapixel rauskitzeln, als du mit einer ordentlichen Kamera rauskitzeln kannst. Aber ein Faktor bleibt und das ist die Zeit. Wenn du mit viel Auflösung scannst, dann braucht das ewig. Also reden wir tatsächlich von Minuten pro Bild teilweise, wenn du einen Scanner nimmst. Deshalb ist für mich abfotografieren einfach Klick, weiterziehen und hast du in 5 Minuten, höchstens 5 Minuten hast du irgendwie aufgebaut und den ersten Film gescannt.
Patrick stellt jetzt mal, ich gucke mal auf die Uhr, die letzte Frage für heute. Motiviert durch ein Fotoseminar an der Uni habe ich mir wieder neues Equipment gekauft, da das alte nicht mehr taugte. Bei der Recherche stieß ich auf die Fuji X-T1 und war überrascht, dass sie im Vergleich zu meinem Smartphone nur 4 Megapixel mehr hat. Zweifelsohne hat mein Smartphone schon dank der ganzen KI-Algorithmen ansehnliche Bilder mit 12 Megapixel hinbekommen. Mir stellt sich dann dennoch die Frage, ob es nicht irgendwann einfach nur noch eine Glaubensfrage ist, ob man zu einer DSLR oder Systemkamera oder KI-gestützten Smartphone greift. Worin unterscheiden sich eurer Meinung nach die Systeme, abgesehen von den Optiken? Habt ihr persönliche Vorlieben oder Einsatzzwecke? Ja, Mai, Smartphones können halt nicht abblenden.
Also, du hast im Smartphone hast du eine Kamera mit einer Fixblende heute, aber die nehmen natürlich rechnerisch eine Menge her, was die in Anführungszeichen echten Kameras eben nicht machen oder nicht so viel machen. Ich behaupte mal auf Dauer, wenn ich mal so ein bisschen in die Zukunft rein spekuliere, dass die Convenience siegen wird. Und die Convenience heißt, ich habe das Ding in der Tasche.
Die siegt jetzt schon, ja.
Du hast bei dicken Kameras heute natürlich noch den Vorteil des großen Sensors. Das heißt, Phänomene, die du mit den kleinen rechnen musst, nämlich sowas wie unscharfer Hintergrund, die macht dir das große Sensorsystem halt quasi auf optischem Wege. Und das ist aus meiner Sicht immer noch schöner, wobei der Unterschied nicht mehr so groß ist. Die Smartphones, die erkämpfen sich da diverse Bastionen, die bisher die großen hatten. Da wird also dann Lowlight bekämpft, indem man einfach mehrere Bilder stackt oder Porträtmodus eben durch Rechnung und Tiefenabtastung irgendwie quasi künstlich erzeugt. Die Grenzen verschwimmen, die Bastionen fallen. Physikalisch gesehen ist ein kleiner Sensor schlechter. Und was was so ein echt großer Sensor tatsächlich kann, da habe ich kürzlich ein Beispiel gesehen, und zwar kennst du MKBHD?
Nein.
Das ist ein amerikanischer YouTuber, so ein Tech-YouTuber, der Marques Brownlee heißt der Mann, und der ist gut. Der hat sehr polierte Produktionen und hat auch sehr guten Zugriff auf viele Sachen. Und der hat eine Serie, die heißt Retro Tech. Der geht also her und schaut sich Sachen an, die vor seiner Geburt, der ist 25 oder 26 okay. oder so, die vor seiner Geburt mal waren. Also er hat sich den Macintosh, den Original, angeschaut. Mhm. Der hat sich jetzt gerade dieses Original StarTech, dieses dicke Telefon, dieses erste Mobiltelefon, ja. was du in alten Filmen noch siehst, was so ein Riesenknochen ist, hat er sich angeschaut und da so ein bisschen die Entwicklung gedingst. Und er hat sich vor einer Weile auch die Polaroid SX70 angeschaut.
Diese Klapp-Polaroid, ja, sehr schön.
Und die kannst du ja heute noch mit Film bestücken. Es gibt ja der Impossible Project oder mittlerweile wieder Polaroid Filme dafür. Und das hat er sich angeschaut. Und das ist, zum einen ist das eine sehr lustige Sendung, weil du halt echt siehst, wie er teilweise wie ein Ochs vom Berg steht. Entschuldigung. Und dann, aber dann passiert was. Und zwar lädt er sich einen anderen bekannten YouTuber ein, den Peter McKinnon. Und dann schauen die noch ein bisschen drüber bei den Tellerrand, unter anderem in das 8x10 Zoll Format von Polaroid. Und das ist ein relativ kurzer Moment in dem ganzen Ding, so gegen Ende, wo die beiden im Studio stehen und dann damit quasi ein Porträt machen. Also du hast hinterher ein 8x10 Zoll Foto, was auch das Negativ ist, also von der Größe her. Da ist kein Zwischenschritt mit Vergrößern und so. Und dann halten sie dieses Ding in die Kamera und die Anmutung dieses großen Sensors, die ist so dermaßen, also ich mag das Wort nicht, aber ich sag jetzt einfach mal, die ist magisch.
Ja.
Es ist unglaublich, wie geil dieses Bild aussieht. Und das siehst du bei anderen großen Formaten, so Nassplattengeschichten, Tintype und so weiter, siehst du das auch. Mhm. Wie cremig diese Schärfenverläufe sind. Es ist einfach unglaublich geil.
Und trotzdem wird Convenience siegen,
sagst du. Convenience wird siegen, aber sowas kriegst du auch heute noch mit dem Rechnen nicht so geil hin. Das ist einfach Fakt. Und das Video kannst du auch mal verlinken. Das ist schon allgemein einfach ein schöner Gang in durch Nostalgie, aber auch einfach so ein Blick darauf, wie sich denn die Fototechnik, wo das herkommt. Mhm. Also eine gute Geschichtsstunde und auch eine gute Tja, so eine gute Einordnung dessen, was wir heute so haben.
Und das mit der Convenience, das haben wir ja vor einiger Zeit schon festgestellt, oder ich für mich vor einiger Zeit schon festgestellt, dass für im Grunde 90% dessen, was ich fotografiere, das ist das iPhone völlig ausreichend ist. Also das Ding, was ich sowieso in der Tasche habe.
Ja,
und für die restlichen 10%, da muss man sich dann wirklich mal fragen, will man wirklich viel Geld für 10% ausgeben?
Richtig.
Also da müsste man, ich glaube, das ist dann so, und da kannst du dann eben auch hingehen, kannst du irgendwie vielleicht sogar was Älteres, was Gebrauchtes holen, irgendwie eine gebrauchte Spiegelreflex oder ein gebrauchter APS-C für kleine Kohle, die dann für diese 10% immer noch gut genug ist, vermutlich.
Ja. Gut, Bilder lass uns gucken. Bilder gucken.
Wo fangen wir denn
Bilder
an?
Bilder gucken. Also Daniel, ich habe mal wieder drei Bilder ausgesucht.
Die was miteinander zu tun haben.
Nee, da machen wir, also vielleicht, aber das wird relativ offensichtlich. Ja, zumindest zwei davon haben was miteinander zu tun, aber das wird dann sehr, sehr offensichtlich. Das erste ist von
Daniel, The Chalker.
The Chalker. Und das ist so ein Konzeptbild, ne? Das ist kein Schnappschuss, sondern das ist, glaube ich, bewusst so gemacht. Was sehen wir da? Wir sehen jemanden, der gerade, also wir sehen zwei Hände, die durch so ein Lichtstreifen erhellt werden. Drumherum ist alles schwarz.
Wo kommt dieses Licht denn eigentlich? Ja,
von rechts oben, würde ich sagen.
Von rechts oben, okay.
Ich behaupte so über die
Schulter.
Ja,
stimmt, kommt ja, von Licht. Rechts oben. Ja, ergibt Sinn, ja.
Oder es kommt es kommt wahrscheinlich von links unten.
Nee.
Also, nee, es kommt von rechts oben.
Kommt von rechts oben. Siehst du, also, am linken Daumen siehst du es.
Also, wir haben zwei Hände, die gerade so geklatscht haben und dazwischen ist Kreide oder Magnesia, Talkum, so Sportler wahrscheinlich, so würde ich mir vorstellen. Jemand, der gleich irgendwie am Reck irgendwas macht. Also haben wir so diese Wolke und diese Partikel und das ist eben durch diesen Lichtkegel, der so da durch den Raum schneidet, ist genau das beleuchtet und so ein bisschen eingefroren, nicht überall eingefroren, also man hat da an den Stellen, wo es schnell ist, auch tatsächlich noch so ein bisschen Bewegungsunschärfe drin. Aber ja, Lichtrichtung sieht man am Daumen, korrekt, an den Händen. Auf welcher Seite sind die Hände hell und wo sind sie dunkel? Dann ist es relativ eindeutig. Also kommt das so über die Schulter. Ich vermute, ich behaupte mal, das war gestellt, das Bild, da Blitz aufgestellt, vielleicht mit so einem Snoot, also mit so einem Lichtformer, der dann vorne quasi so eine Röhre drauf ist, um das Licht dann so zum langen Kegel zu machen. Mhm. Und dann ist wahrscheinlich auch relativ wurscht, was hinten dran ist, weil du belichtest ja dann auf das, was hell ist und der Rest fällt einfach ins Dunkle.
Was ich ganz spannend finde an dem Bild ist, es ist total unscharf, aber es macht nichts.
Macht doch gar nichts, ne?
Das finde ich das eigentlich Bild? Das Faszinierende, weil du würdest ja normalerweise denken, so, oh nee, der Daumen, das muss viel schärfer, ist unscharf. Ich weiß nicht, ob es aus der Bewegung kommt, wie schnell hat er fotografiert? 320stel. Ob es aus der Bewegung kommt oder ob es eigentlich egal war, aber es ist halt egal, ob da Schärfe drin ist oder nicht. Das finde ich eigentlich das Faszinierende daran.
Also 320stel und so von der Bewegung her wird das wahrscheinlich gar kein Blitz gewesen sein, sondern das ist irgendwie ein Lichtstreifen, der vielleicht Dauerlicht durch ein Fenster reinkommt, Sonne möglicherweise.
Würde ich aber auch
kann vermuten, man nicht genau sagen.
Weil die Reflexion, also auf dem linken Arm unten die Reflexion, das ist irgendwie, das sieht aus wie von einem Boden oder Tisch oder also ja.
Ich hätte vielleicht die Belichtung tatsächlich noch ein ganz klein bisschen runtergenommen, weil die Kante von dem Daumen, die so hell ist, die ist tatsächlich überbelichtet. Aber das ist, meckern auf hohem Niveau.
Ja,
Gut gemacht.
Schöne Idee.
Ich mag das ja, wenn man so Bilder tatsächlich mal nicht nur einfach als Schnappschuss sich holt, sondern sagt, ich habe ja eine Idee und die will ich jetzt mal umsetzen. Kumpel fragen, sagen, du kannst doch mal für mich in die Hände klatschen mit Kreide drin oder so. Ja. Und dann probieren wir da mal so eine halbe Stunde rum, bis wir was Tolles haben. Nächstes Bild von Erik9123, Picknick am Wegesrand.
Was ja eine Geschichte von den Strugatzki-Brüdern ist.
Korrekt.
Die jeder mal gelesen haben
Stalker.
Sollte.
Stalker.
Ja, den Film, konnte ich nicht gucken, fand ich blöd.
Den konntest du nicht gucken?
Nee, fand ich furchtbar.
Ich hab den Stalker, ich liebe den Stalker.
Schlimm. Ich hab's mehrfach versucht, mit vielen Jahren Abstand immer mal wieder so. Mensch, muss das doch mal, weil ich das Buch so unglaublich gut fand. Aber
Tarkovsky-Filme, also es gibt, glaube ich, keinen Tarkovsky-Film, den ich nicht gucken kann.
Okay.
Ich meine, Stalker ist natürlich eine Tour de France. Da bist du ja 2,5 Stunden, 3 Stunden mit Bildern, die teilweise eine Minute keinen Schnitt haben oder so. Das ist eine Übung in Langsamkeit und Bildsymbolik. Aber
nicht meins, nee.
Ist, also ich bin ein echter Tarkovsky-Fan.
So,
vor allem weil Tarkovsky in Interviews auch immer wieder gesagt hat, was ich da mache, hat überhaupt keine Bedeutung. Alles, was da Bedeutung drin ist, legst du da rein. Das heißt, er hat einfach nur gesagt, ich mache schöne Bilder und nichts anderes.
Arschgeige. Jetzt fühle ich mich noch schlechter.
Tarkovsky, komm. Wir sollten mal eine Tarkovsky-Session machen. Tarkovsky-Kinonacht, lange Kinonacht, aber sehr, sehr lange Kinonacht.
Und immer wenn ich ein Trinkspiel dazu, immer wenn ich sage, boah, muss einer einen Schnaps trinken.
Das ist okay. Dann sind wir aber schnell besoffen.
So, jetzt aber hier das Foto. Wie heißt das Foto? Picknick am Wegesrand. Genau, da waren wir. Schwarz-Weiß-Bild, Hochkant, Brutalismusgebäude, also Waschbeton im Hintergrund.
Ja, das dürfte Berlin Regierungsviertel sein, ja.
Und vor diesem Waschbetongebäude ganz unten im unteren, was ist denn das, im unteren
Fünftel, na,
wenn überhaupt Sechstel, ne, ist eine Treppe. Auf dieser Treppe sitzen zwei Frauen, die irgendwie, die eine trinkt aus einer Flasche und fotografiert.
Die eine trinkt dabei Bier und guckt dabei auf ihr Smartphone. Ja. Die fotografiert, glaube ich, nicht mal, die guckt einfach. Die daddelt.
Ja, fremde Leute aus der Ferne fotografieren. 150 Millimeter. Ja.
Sehr geil. Ja, was ist halt was genau, mir, was, ja? Was mir gefällt an dem Bild, ist einfach diese Umkehrung. Normalerweise willst du den Menschen groß drauf haben und hier ist der Mensch einfach Beiwerk, aber wichtig trotzdem, aber den massiv größten Teil des Bildes nimmt halt diese Architektur ein und
die noch nicht mal eine richtige Architektur ist in diesem Ausschnitt, ne? Das ist halt einfach irgendwie ein Beton.
Ein Betonoval. Also
Betonoval, ne? Dahinter irgendwie noch diese Lamellenjalousien, noch eine Betonwand an der Seite. Ist halt, ich bin ein großer Freund von Brutalismus, aber sobald du Brutalismus reinzoomst, was er da gemacht hat, ist es nicht mehr schön.
Es wird halt sofort abstrakt.
Es wird monströs vor allen Dingen. Und in diesem Bild dann mit diesen kleinen Menschen da unten wird es umso monströser, ja.
Ja, es ist ein sehr aufgeräumtes Bild, dadurch, weil halt ganz viele, auch Wiederholungen natürlich stattfindet, also die Treppenstufen sind Wiederholungen, die Lamellen sind Wiederholungen, die einzelnen Teile des Betons sind Wiederholungen,
die Vertikalen sind gerade, ja.
Also bei sowas sollen die Vertikalen gerade sein, ich weiß ungefähr von welchem Standort das gemacht wurde, da bist du auch relativ parallel zu dem Gebäude bei 150 Millimeter sowieso. Und dann passt das schon. Da muss man auch nichts mehr korrigieren eigentlich. Ja und dann irgendwie dann Gegensatz dazu, die zwei, die da irgendwie gerade Party machen, Picknick machen, in der Betonwüste so ungefähr. Und das finde ich so einen schönen Gegensatz. Vor allem, wenn man weiß, wo es ist und weiß, dass da wahrscheinlich ein paar Meter vor denen dann irgendwie noch das Wasser fließt.
Ja.
Dann hat das nochmal irgendwie eine andere Dimension, die daraus kommt, weil der Betrachter vielleicht weiß, wo das ist.
Würde ich gerne mal in Farbe sehen auch.
Aha. Ja, dann hättest du so ein künstliches Monochrom, weil das das hinten quasi der Beton eh so grau monochrom daherkommt und dann das einzig farbige, wirklich farbige in den Bildern dann eben die Menschen sind. Wobei, ich weiß nicht, wie die Jalousien sind. Sind die eher bräunlich oder so?
Nee, ich glaube, die sind auch so ein silbriges.
Oder sind die auch so grau?
Die Frage ist, was da tatsächlich farbig würde, weil wenn du dir die beiden Frauen unten anguckst, eventuell hat die eine blaue Jeans an, aber ich glaube, die Jacke ist schwarz, von der anderen die Hose ist schwarz, der Hoodie ist weiß.
Ah, vielleicht ist die Hose auch dunkelrot, das weiß ich.
Das stimmt, das kann auch sein, aber dann macht man es ja erst recht in Farbe.
Was mir gut gefällt, ist die Platzierung der beiden. Nicht nur, dass sie irgendwie ganz klein da so, dass sie durch ihre Größe dann quasi den Betonbunker dahinter noch viel wuchtiger erscheinen lassen, sondern wie viel Platz die so nach unten und nach links haben. Also die sind da gut reingepasst, finde ich. Die kleben nicht an der Wand, da ist noch Luft zum Atmen drumherum. Auch im Hintergrund, dieser Betonbunker, da sind die Linien von dem Betonbunker, wo der auf den Boden stößt, sind auch weit weg von oder weit genug weg von ihren Köpfen, dass das quasi so eine Einrahmung macht und nicht irgendwie komisch sie durchschneidet oder so.
Das sieht sehr bewusst aus. Ja, sehr gut.
Das ist alles gut platziert.
Kann man sich auch mal merken, das dann so anzuordnen, weil dann, also ich habe ja ein wunderschönes Foto aus Venedig von einem Typen, der auf so einem Poller sitzt, direkt am Wasser, dem dummerweise ein Kirchturm aus dem Kopf wächst. Und das sieht halt, ist halt ein scheiß Foto geworden, letztlich, dadurch, dass ihm der Kirchturm aus dem Kopf wächst. Wäre ich einen halben Schritt nach links gegangen oder nach rechts, wäre dieser Kirchturm nicht mehr aus seinem Kopf, sondern neben ihm hochgekommen. Das sind so Sachen, die man sich echt gut merken kann und merken sollte, ja.
Mhm. Ja, und last but not least, das dritte Bild von Lea.
Stille. Boah, es hat blau. Es ist blau und es zeigt einen Menschen, der sich wieder die Regeln der Physik verhält.
Wieso?
Der steht auf einem Stand-Up-Pedal und ich kann mir nicht vorstellen, wie man auf den Dingern stehen kann. Ich gebe zu, ich habe es noch nie ausprobiert, weil ich feige bin. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen.
Also ein Paddleboard, sowas wie ein Surfbrett, aber zum Stehen mit einem Paddel.
Genau.
Und dieser Mensch ist auf einem See und dieser See ist groß und blau und da hinten im Hintergrund verschwindet die Landschaft so im Dunst und wir haben so eine Layering nach hinten.
Genau.
Und es ist sehr, sehr monochrom. Also
es ist alles blau, ne?
Oh, das ist wahrscheinlich am Weißabgleich. Oder Lea hat halt an den Farben gezupft. Von oben sieht man noch die Sonne, die so strahlenmäßig, so ein bisschen Halleluja-mäßig von oben runter strahlt. Das Ganze erhellt. Also man sieht die Sonne nicht, aber man sieht ihre Strahlen. Und dieser Mensch ist einsam alleine mitten auf dem Wasser. Das wirkt so ein bisschen verloren. Und das ist so die Nähe zum Bild davor. Ne? Große Fläche, kleiner Mensch.
Ah, hinten und links der Mensch, ist noch ein kleines Boot, was vom Wald verschluckt entdeckt, wird. Ja.
Der Mensch war so wichtig, das Boot habe ich gar nicht gesehen. Mag ich total.
Ja, sehr schön. Und ich sehe da eine Sache, die mir total oft auch bei meinen Bildern auffällt. Dadurch, dass die Person nach rechts rausgerückt ist aus der Mitte, ja, sieht das so, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, die Bilder bekommen so eine Fluchtdynamik dadurch. Wäre der Typ nach links rausgerückt, ja, würde er in meinem Gehirn sich gerade auf die Mitte des Bildes zubewegen, sozusagen. Ja. So bewegt er sich in meinem Gehirn aus der Mitte des Bildes weg und das macht das ganze Bild für mich unruhig.
Also du siehst die Person allein schon an der Bugwelle,
ja, klar.
An der Heckwelle, dass sie quasi von der Mitte weg nach rechts sich bewegt.
Aber will man das? Findet man das gut? Oder anders gefragt, ist das ein Ding, das nur in meinem Kopf unangenehm ist, oder ist das?
Nee, das ist das. Da gibt's tatsächlich viel drüber. Wo du was im Bild platzierst und in welche Richtung es zeigt, erzeugt entweder Ruhe oder Spannung.
Und ich finde das, diesen Teil an diesem Bild finde ich total unangenehm. Und ich mache sehr oft selber Fotos, die so werden, und dann croppe ich die wirklich so weit zurecht, dass der Typ mindestens in der Mitte des Bildes ist, wenn nicht sogar noch ein Stück nach links rutscht. Weil mich das so irre macht. Das ist echt faszinierend.
Man sagt, dass für angenehmere Bilder, also für ruhigere Bilder, die wenig Stress erzeugen, es hilft, wenn da ein Mensch drin ist und dieser Mensch eben ins Bild hineinguckt oder zur Bildmitte hinguckt. Also sprich, vor sich mehr Bild hat als hinter sich.
Das heißt, würde er andersrum auf diesem Stand-Up-Paddle stehen und würde die Bugwelle in genau die andere Richtung verlaufen, hätte ich schon gar keine Probleme mehr, ne?
Naja, dann hast du immer noch das Problem der Richtung, möglicherweise, weil wir haben ja unsere Lieblingsrichtung von links nach rechts, weil wir da in die Richtung schreiben, Börsenkurse gehen von links nach rechts, Zeitstrahlen gehen von links nach rechts. Wenn das mal nicht so ist, dann fühlt sich's falsch an. Und das siehst du spätestens, wenn du mal eine schlecht geschriebene Software hast und der OK-Knopf ist nicht rechts unten, sondern links unten.
Ja.
Die Vorwärtsrichtung ist nach rechts.
Ja.
Und das heißt, wenn du jetzt diesen Menschen von rechts nach links zur Mitte hinfahren hättest, dann hättest du zwar immer noch ein bisschen mehr Ruhe, weil da ist noch mehr Fleisch im Bild vor dem Menschen als hinter Menschen, aber er fährt in die falsche Richtung.
Ja, stimmt. Ja.
Und das erzeugt wieder Spannung.
Ja.
Und da reagieren natürlich unterschiedliche Menschen unterschiedlich drauf, aber das ist so, ich sag mal so, als Grundidee ist das schon hilfreich, sich zu überlegen. Also sowas, was dich kribbelig macht, das wäre also dann eher nicht geeignet, um es beim Zahnarzt ins Wartezimmer zu hängen.
Genau.
Wenn für dich der Mensch quasi am linken Bildrand wäre und vor sich noch den ganzen See hätte, du hättest also keine Ungewissheit, wo der hinfährt, weil da ist ja noch alles offen, dann wäre das wahrscheinlich eher Zen als als so, wie es jetzt ist.
Ja, ich spiele gerade so ein bisschen rum und habe ihn jetzt habe das Bild jetzt mal zurechtgekroppt und er ist jetzt fast in der Bildmitte. Also die Spitze des Paddles ist in der Bildmitte und der Rest. Und schon beruhigt mich das Bild. Das ist wirklich abgefahren.
Cool.
Das ist wirklich so. Und sobald ich das aufziehe, sitze ich hier und muss jetzt gleich erstmal wieder meditieren gehen. Super. Aber eigentlich so cool. Echt? Eigentlich ist es ja cool. Also das, ja.
Was mir viel eher noch auffällt, ist, ich glaube, dass das Bild nicht ganz gerade ist.
Der See läuft aus. Heißer Kamm!
Ich glaube, dass es ein bisschen nach rechts runter gibt. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu sehen, weil, wo ist denn der Horizont? Du hast ja eigentlich keinen echten Horizont, weil du hast ja Berge und die sich auch noch verschachteln und das heißt, du hast so leichte keilförmige Dinge am Bildrand und ich würde aber, wenn ich von links ausgehend entlang der Kante, wo das Land ins Wasser geht, quasi eine Linie ziehen würde, die dann rechts auf die Kante läuft, wo die Bäume vor dem Wasser sind, dann habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen kippt. Aber das könnte auch nur ein Gefühl sein.
Ja.
So minimal, halbes Grad vielleicht.
Ich weiß nicht, mich macht der
Surfer
fertig.
Das macht mir eher ein bisschen Ungewissheit. Ich finde es total schön.
Ja, ich finde das auch schön. Aber ich finde auch sehr faszinierend, wie sehr mich das beunruhigt. Aber es heißt beunruhigt, das ist jetzt nicht so.
Wollte ich gerade sagen, Ausdruck. Du musst jetzt nicht in Therapie das machen.
Nein, aber es ist tatsächlich so, dass ich die ganze Zeit denke,
ich will da was anderes haben.
Guter Sendungstitel. Wie schreibt das man auf. Das? Schreib das auf. Mein lieber Chris, herzlichen Dank. Ach so, Fragen, ne? Fragen und Bilderschau
Fragen und Bilder.
Einreichen. Die Links dazu, die findet ihr auf rind.de, also dem Blog zur Sendung. Das hässlichste Blog aller Zeiten übrigens und naja.
Es ist total simpel, es ist total einfach.
Ja, aber
einfach.
Man sieht ja noch nicht mal, was für Sendungen es da alles gibt. Man muss da so durchscrollen und irgendwann, im nächsten Lockdown suche ich mir jemanden, der mir das macht. Weil selber machen, ich kann das. Chris, tschüss.
Tschüss.
Und ihr auch, tschüss.
Ist nicht tot.